Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com der Chefredakteur, unser Formel 1 Experte hier bei Starting Grid, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Servus Kevin, mir fällt jetzt jedes Mal, wenn du mich begrüßt, denke ich wieder dran, dass ich nach Oles Aloha mir jetzt auch irgendwas ausdenken muss, eine Trademark-Begrüßung sozusagen, aber ja, das österreichische Servus, mehr. Ich werde da mal drüber nachdenken.
Kannst du Servus Baba sagen?
Nein, das ist mir zu, jetzt hätte ich beinahe ein politisch inkorrektes Wort gebraucht, aber nein.
Okay, dann nicht. Dann kommen wir direkt mal zu dem, worüber wir natürlich sprechen müssen, und zwar dem großen Preis von Italien in Monza. Es sollten die Ferrari-Festspiele werden. Sie wurden es auch, zumindest im Qualifying, im Rennen war das dann alles anders. Sebastian Vettel und Lewis Hamilton sind früh kollidiert. Sebastian Vettel musste sich nach vorne pflügen, hat das auch geschafft, bedingt durch Strafen, bedingt durch DRS, bedingt durch sein Auto. Und Kimi Räikkönen, ja, der wird wohl seine Abschiedstournee einläuten müssen bei Ferrari. Das und noch viel mehr besprechen wir natürlich. Wir beginnen mit diesem Startunfall zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton und den Auswirkungen auf die Fahrer-WM da drauf. Viele von euch, auch in unserer Starting Grid F1 Fansgruppe, ja, haben diesen Unfall als Rennunfall auch bezeichnet, haben keine Fehlerzuweisung gemacht. Ja, aber keine Fehlerzuweisung machen. Geht das, wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, eine Strafe auszusprechen, Christian? Fehler liegt meines Erachtens dann doch ein Stück weit bei Sebastian Vettel.
Da bin ich bei dir. Also ich würde auch das so einschätzen, dass keiner der beiden in irgendeiner Form eine Strafe verdient hat. Ich glaube, auch keiner hat irgendwo dem anderen Bösartiges gemacht. Ich finde, der Lewis Hamilton hat dem Vettel genug Platz gelassen und der Vettel hat auch nichts Unfaires getan. Sebastian war vielleicht einfach eine Spur unklug, weil er, glaube ich, ein bisschen unterschätzt hat, wie viel Platz er da eigentlich gelassen hat. Und der Hamilton hat das halt gnadenlos genutzt. Und dann, dass die Berührung, also zumindest kann man nicht dem Hamilton irgendwie Schuld geben dafür. Ich glaube, genau wie du gesagt hast, passiert halt einfach dann in so einer Situation. Das ist natürlich extrem unglücklich. Vettel hatte natürlich, ich habe mir ein paar Mal das Replay angeschaut, so ein bisschen das Pech in Anführungsstrichen, dass er von der Linienwahl her beim Anbremsen dieser Kurve direkt hinter Kimi war. Das heißt, jetzt später bremsen als Reaktion auf das, was der Lewis da draußen tut, das war nicht, weil dann hätte er den Räikkönen wahrscheinlich einfach weggeschossen. Also es war halt einfach eine wahnsinnig verzwickte und unglückliche Situation aus Sicht von Sebastian Vettel. Lewis Hamilton hat das toll gemacht, meiner Meinung nach, hat da die Chance einfach genutzt. Auch in der Position natürlich desjenigen in der WM, der den Punktevorsprung hat und der vielleicht ein bisschen weniger drauf aufpassen muss oder dem es weniger wehtut, wenn im Falle beide rauskegeln würden. Ich glaube aber nicht, dass er das bewusst drauf angelegt hat, ganz und gar nicht, sondern ist halt einfach reingestochen, hat das fair gemacht und Sebastian hat dann halt die Berührung, er hätte halt da wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Platz lassen müssen, aber das ist jetzt von außen ganz schwierig und müßig zu beurteilen, aber ich glaube, das Wichtigste, was man festhalten muss, ist, ich glaube nicht, dass man irgendjemandem Schuld dran geben kann, dass das passiert ist. Das war halt aus Vettelsicht einfach Pech in dem Fall.
Ja, Pech eben auch, dass bei ihm nicht nur der Frontflügel kaputt war, sondern auch ein Bartsport abgerissen ist, was natürlich für die Aerodynamik des Autos nicht zuträglich war. Er hat sich aber vorgefahren. Max Verstappen hat auch die 5-Sekunden-Strafe bekommen, die sprechen wir auch. Am Ende dann Platz 4 für Sebastian Vettel, für Lewis Hamilton. Ja, ging es dann gut voran? Dann hat man ja das Taktikspiel spielen wollen, Ole, bei Ferrari. Und Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut, aber Mercedes hat was ganz Interessantes gemacht, nämlich sehr, sehr viele Fake-Boxen-Stops angekündigt und sie nicht gemacht. Vom ersten Fake-Boxen-Stop hat man sich bei Ferrari so beeindrucken lassen, dass man Kimi Räikkönen direkt reingeholt hat und ihn gewechselt hat, was am Ende des Tages für ihn, glaube ich, auch so ein bisschen der Sargnagel war, denn die Reifen haben dann aufgegeben, er konnte sich gegen Lewis Hamilton nicht wehren. Dann haben wir jetzt auch oft die Frage bekommen bei uns in der Gruppe, was halten wir denn von diesen Fake-Boxen-Stops bei Mercedes? Ole, ich meine, es ist ja taktisch klug gewesen, von denen das so zu machen. Dann auch später Valtteri Bottas und Lewis Hamilton quasi gemeinsam fahren zu lassen. Valtteri Bottas für Lewis Hamilton natürlich. Und Ferrari, hätte man Räikkönen so früh reinholen müssen? Wie hast du das wahrgenommen? An der Strecke, du warst ja ein Monster.
Das ist richtig, war auch tatsächlich in der Mercedes Hospitality. Da fanden sie es natürlich sehr gut.
Ja.
Da war Jubel tatsächlich, natürlich. Ja, war einfach schlau gemacht von Mercedes. Ne? Also da hat sich Ferrari mal richtig schön verarschen lassen, ja, und konnten dann natürlich auch nichts unbedingt ausrichten, weil ja Sebastian Vettel irgendwo im Nirgendwo rumkrauchte, weil er dann ja am Start etwas zu viel wollte. Also da bin ich auch bei Christian. Er hätte auch einfach zurückstecken können, ne? Also dann wäre das nicht passiert. Letztendlich, Kimi hat alles gegeben, ja. Letztendlich natürlich, sie haben ihn vielleicht ein bisschen zu früh reingeholt, das ist richtig. Kimi war dann ja aber nach den Boxenstops in Führung, ja, aber dann kam ja dann doch Valtteri Bottas dann irgendwie da auch so ein bisschen mit ins Spiel. Also ist taktisch, jetzt wenn man es direkt mal Hamilton und ihn vergleicht, ist sich das ja ausgegangen, aber ja, Valtteri Bottas, der perfekte Wingman, also man munkelt, dass er jetzt doch den freien Sitz bei Red Bull bekommt, ja, so gut wie er in der Position ist, wirklich perfekt ausgespielt. Und ja, Kimi Räikkönen, der ein fantastisches Wochenende hatte, fand auch sehr gutes Rennen gefahren ist, aber am Ende war es dann eben 2-1. Der eine hat ihn eingebremst, der andere hat auf seine Chance gelauert und als es dann soweit war, dann ist er dann doch auch relativ leicht vorbeigegangen und da konnte dann Kimi auch nicht mehr viel machen. Schade eigentlich für Kimi. Wäre natürlich perfekt gewesen für ihn, in Monza zu gewinnen. Bei Ferrari hat man sich das natürlich anders vorgestellt. Da hat man gesagt, Mensch, wir sind 1-2 nach Qualifying, das Ding fahren wir jetzt mal richtig locker nach Hause. War dann nicht so. War dann tatsächlich nicht so. Und ja, für Mercedes mega, für Lewis Hamilton wirklich jetzt ein großer Pluspunkt in der WM. 30 Punkte Vorsprung. Man fährt nicht mehr in Malaysia, also muss sich Vettel, glaube ich, ein bisschen was ausdenken.
Kevin Herrmann hat einen sehr, sehr interessanten Post in unserer Starting Grid F1 Fansgruppe geschrieben, den ich gerne einfach mal so zitieren möchte, Christian. Und dann müssen wir über dieses Thema ganz besonders diskutieren. Es geht um Teamwork in diesem WM-Kampf. Kevin schreibt, ich bin der Meinung, dass nicht nur Vettel kritisiert werden sollte, sondern auch das Ferrari-Team. Wenn man die Startprozedur vorher nicht ausreichend bespricht und sich auf die Instinkte der Fahrer verlässt, dann ist es kein Wunder, dass Vettel oft übermotiviert zu viel Risiko eingeht und Räikkönen seit Abu Dhabi 2016 in der ersten Runde keinen Platz mehr gut gemacht hat. Mercedes wirkt hingegen gut organisiert und strategisch flexibel, weshalb sie mehr Punkte als Ferrari haben, obwohl das Auto wahrscheinlich schlechter und Bottas zurzeit eine halbe Sekunde langsamer als Hamilton ist. Mercedes hat für jedes Szenario einen klaren Plan, womit sie Ferrari unter Druck setzen. Zudem wirkt die Scuderia zu unsicher, was sich auch bei den Entscheidungsträgern zeigt, da keiner die Verantwortung für die Fahrerwahl übernehmen will und man Angst hat, klare Teamorder auszusprechen, siehe Hockenheim. Es fehlt Marchione, der mit seiner energischen Art und Weise schon längst ein Machtwort gesprochen hätte. Wir nehmen das Qualifikationstraining nochmal mit rein, Christian. Valtteri Bottas hat Lewis Hamilton gezogen. Ich denke, bei Ferrari war ja eigentlich der Plan, dass Sebastian Vettel hinter Kimi Räikkönen fahren sollte. Sebastian Vettel hat das ja auch klar gemacht, we talk after, dass das wohl nicht ganz so ideal war, denn Kimi Räikkönen hat auch davon profitiert, natürlich dadurch, dass er mal eine fehlerfreie Runde hatte, auch vom Windschatten von Sebastian Vettel so profitieren konnte, dass er sich die Pole Position sichern konnte. Beim Start habe ich genau an das Gleiche gedacht, dass das überhaupt nicht gut funktioniert hat. Man hat sie einfach fahren lassen und Kimi Räikkönen hat Sebastian Vettel einfach ausgebremst. Es gab keine Chance für Sebastian Vettel, da vorbeizukommen. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass man Räikkönen instruiert, sagt, halt die Mercedes fern, lass Vettel in der ersten Kurve vorbei und dann ist es unser Rennen eigentlich. Wie siehst du das, Christian?
Ich stimme grundsätzlich allem zu, was jetzt unser Hörer und was du gesagt hast. Da würde ich in keinen Punkt dramatisch widersprechen. Vor allem das, was der Hörer angesprochen hat bezüglich der Fahrerentscheidung, dass da so ein bisschen hin und her geschoben wird, die Verantwortung gerade. Das sehe ich tatsächlich auch als Problem. Fangen wir vielleicht beim Qualifying an. Dass Ferrari nicht den Vettel gezogen hat und Mercedes dann Hamilton aber schon, ist natürlich fatal. Hätte wahrscheinlich die Pole gebracht, wenn man bei Kimi irgendwie nur eine Zehntel abzieht und bei Sebastian dann einer dazu zählt, dann bist du ja schon da, ja, dass die beiden die richtigen Positionen gehabt hätten. Jetzt müssen wir aber gleichzeitig auch sagen, die Teams werden halt auch immer verteufelt, wenn sie sozusagen Team Order irgendwie spielen. Ferrari hat das in dem Fall nicht getan, weil so wie uns das erklärt wurde, war ja der Hintergrund der, dass die einfach ein System haben, ein funktionierendes, wo einmal der Fahrer vorne rausgeht und beim nächsten Rennen dann der andere. Dass das jetzt ausgerechnet in Monza, wo das wirklich relevant ist, wegen des Windschattens, Sebastian Vettel nicht gezogen wird und dass man da nicht vorher gesagt hat, lieber Kimi, schau mal, wir würden hier eigentlich ganz gerne mal andersrum ziehen und von mir aus machen wir dann zweimal hintereinander dich auf Strecken, wo es wieder weniger bedeutsam ist. Ich glaube, Kimi Räikkönen hätte das verstanden, weil seine WM-Chancen ja de facto nicht mehr vorhanden sind. Das kann man tatsächlich hinterfragen, verstehe ich auch Sebastian Vettel, dass er da ein bisschen gepisst war deswegen. Gleichzeitig habe ich auch mich ein bisschen amüsiert, als ich beobachtet habe, dann die ganze Szenerie bei diesen Top-3-Interviews, als natürlich Monza komplett aus dem Häuschen war, wegen Kimi. Da habe ich auch das Gefühl gehabt im Übrigen, dass die Tifosi so ein bisschen mehr über Kimi gefreut haben, als sie es über Vettel getan hätten. Und ich glaube, dem Vettel hat das eigentlich ist ihm auf den Lippen gebrannt, was zu sagen, was er da auch schon am Funk herauslassen hat. Ich glaube, er hat dann aber gemerkt, das wird jetzt hier irgendwie die Party verderben und auch ihn als einfach schlechten Verlierer dastehen lassen. Und deswegen hat er sich das, glaube ich, verkniffen, weil er hat ja das ganze Wochenende, ist er auf diese Geschichte nicht mehr eingegangen einfach. Am Start sehe ich es dann wieder nicht ganz so eng, weil eigentlich hatten sie ja die Möglichkeit, danach auch noch zu tauschen in aller Ruhe. Aber es stimmt schon mit einer Absprache. Also die Möglichkeit, so wie sich der Start entwickelt hat, wäre natürlich da gewesen, dass Kimi sozusagen nach hinten ein bisschen abschirmt, ja, und Sebastian in Führung geht.
Christian.
Die Frage ist,
Christian,
ist das wirklich immer so leicht?
Da möchte ich dir kurz widersprechen. Ich finde, nach dem Start, nach der ersten Kurve war eigentlich klar, dass Sebastian Vettel nicht an Kimi Räikkönen noch vorbeigehen kann, weil dadurch, dass Räikkönen so hart angebremst hat, waren die Mercedes schon dazwischen. Also das war nicht klug. Das war überhaupt nicht klug. Wenn man mal sieht, was Mercedes so macht, Ole, da ja auch, du hast das Wort Wingman wieder reingebracht. Also ich fand ja dieses Podium, als Felipe Massa auf einmal nach oben kam und Valtteri Bottas gemeinsam auf dem Podium, da dachte ich dann so, ja, da sind Eier auf dem Podium, ne? Die haben schon oft gezeigt, dass sie es können. Aber trotzdem hat sich Bottas jetzt der Rolle gefügt. Mercedes macht das klug, Ferrari schafft das nicht. Ist das der Schlüssel zur WM für Lewis Hamilton und natürlich auch für Mercedes in der Konstrukteurswertung?
In gewisser Weise könnte er das sein. Also bei Mercedes weiß man einfach so, wir setzen auf Lewis Hamilton. Und weil Valtteri Bottas, der ist einfach der Abräumer, der ist der Libero quasi von Mercedes, wenn man so möchte. Der hält ihm den Rücken frei. Der kennt auch seine Rolle. Ja, sicherlich ist es auch so, dass Valtteri Bottas einfach auch sehr gut ist, aber Lewis Hamilton ist einfach noch das Stückchen besser. Und bei Ferrari traut man sich das halt nicht so richtig, dass man jetzt sagt, pass auf, Kimi, ist ja alles schön gut, aber hier Sebastian, der fährt um die WM. Du bist jetzt hier die Nummer 2, fährst nächstes Jahr eh nicht mehr, weil da haben wir irgendwie noch einen Deal gemacht mit so einem Sauberpiloten, der eigentlich noch gar nicht bereit ist, aber der verstorbene Chef, der wollte das so. Und deswegen mach mal jetzt hier halblang, Sebastian gewinnt die WM. Das macht man nicht, sondern man macht es so halbgar. Also man macht es dann teilweise so, wenn man so in einer irgendwie so bei drei Viertel des Rennens ist, dass man dann sagt, ah, pass auf, hier let Sebastian Brass for the Championships, nach dem Motto. Aber man sagt es nicht von vornherein. Also ist es nicht von vornherein direkt klar, okay, Kimi ist heute da, um Sebastian irgendwie den Rücken frei zu halten und ihm zum Sieg zu fahren, quasi wie beim Radsport. Und das ist, glaube ich, so einfach der Fehler. Übrigens war es tatsächlich so, dass die Ferrari-Fans sich ein bisschen mehr über die Pole von Kimi gefreut haben, weil als Sebastian über die Ziellinie fuhr, brannte ein doch sehr lauter Jubel durch die Hallen, wollte ich gerade sagen, durch die Tribünen. Und als Kimi kam, war es dann nochmal lauter. Und ich glaube, viele hätten ganz einfach sehr gerne gesehen, dass Kimi hier gewinnt. Aber ja, ich weiß halt nicht, was Ferrari jetzt noch machen soll, weil aus eigener Kraft wird das halt nichts, weil eben auch Mercedes Valtteri Bottas da immer als Prellbock hat, der einfach so gut ist, dass er so Leute hinter sich halten kann, ja, und vielleicht sogar auch mal, wenn es hart auf hart kommt, einspringen kann und Rennen gewinnen kann, Punkte wegnehmen kann und sowas. Und das bei Ferrari nicht so. Also Sebastian Vettel, Ferrari muss hoffen, dass Lewis Hamilton ausfällt und dass er ja gewinnt. Und er muss jetzt anfangen zu gewinnen. In Monza hat er die Chance vertan. Und das wird jetzt einfach sehr schwer.
Wir machen die erste Pause und sprechen gleich weiter über das Thema Teamwork im WM-Kampf. Finde ich sehr interessant. Haben wir auch einige Meinungen von euch auch zu bekommen in der Starting Grid F1 Fansgruppe. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hannover liebt. Die 96 Show mit Tobi.
Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96?
60 Minuten, schwarz-weiß-grün auf den Punkt gebracht.
Gibt es jetzt die große Aufholjagd?
Taktische Analysen.
Die besten 4 Minuten von Hannover 96.
Und klare Statements zu den Roten.
Dann wird er halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt, der nächste Trainer holt.
Hannover liegt jeden Donnerstag neu auf meinsportradio.de.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ihr hört Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Thema Teamwork in der WM. Wir kommen nochmal zu Kimi Räikkönen, Ferrari und Sebastian Vettel, Christian. Diese Abmachung, die Sergio Marchionne noch vor seinem Tod wohl gemacht hat, dass Charles Leclerc nächstes Jahr im Ferrari sitzen wird. Ein Stück weit hatte ich das Gefühl, dadurch, dass das ja auch dann zu Beginn des Wochenendes rausgekommen ist, noch vor dem Qualifying, und wir uns an Hockenheim zurückerinnern, als Kimi Räikkönen einfach nur ein ehrliches Statement haben wollte, was er jetzt zu tun hat. Natürlich, Kimi Räikkönen kennt das Spiel und weiß, wie die Formel 1 läuft. Aber hätte man ihm gesagt, du, pass auf, Sebastian kämpft hier um die WM, lass ihn vorbei, klare Ansage, vielleicht kein Problem. Ich hatte jetzt ein bisschen das Gefühl, dass Kimi Räikkönen erneut so ein kleines Powerplay gefahren hat, indem er natürlich auch durchaus ja bewusst die schnellste Runde gefahren ist, ohne Fehler zu machen, es denen zeigen wollte, dass diese Abmachung, die da getroffen worden ist, nicht gut ist. Er löst jetzt auch einen immensen Druck eigentlich aus, weil viele Ferrari-Fans jetzt auch wollen, dass Kimi Räikkönen weiterfährt. Das Teamgefüge bei Mercedes ist klar besetzt. Lewis Hamilton ist die Nummer 1, Valtteri Bottas ist die Nummer 2. Über das Thema Teamwork und den Einfluss der WM bei Mercedes haben wir gesprochen. Muss Ferrari jetzt nicht zwangsläufig tatsächlich sagen, wir müssen jetzt unseren Fokus komplett darauf legen, dass Sebastian Vettel Weltmeister wird? Muss man, wenn Kimi Räikkönen das nicht mitmachen sollte, aus welchem Grund auch immer, jetzt sofort die Reißleine ziehen, Kimi Räikkönen aus dem Auto nehmen, Charles Leclerc in das Auto setzen, dem Jungen sagen, du fährst für Sebastian Vettel und nächstes Jahr fährst du dann mit Sebastian Vettel, um Chancen zu wahren in diesem WM-Kampf? Oder ist das jetzt wieder viel zu weit gedacht von mir?
Es sind halt unfassbar viele Wenns drin, ja.
Ja.
Weil die ganze Geschichte, die du da angesprochen hast und die, über die ich in meiner Kolumne auch nochmal geschrieben habe, also diese Marchionne-Entscheidung, das ist ja so, das glauben auch wir zu wissen, dass das so getroffen wurde. Nur Marchionne ist dann halt leider Gottes verstorben. Aber gehen wir mal davon aus, dass dem so ist und dass Kimi vor allem, wenn dem so ist, auch schon davon weiß. All das ist ja, wissen wir ja gar nicht mit Sicherheit. Ja. Wenn dem so ist, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass der Kimi vielleicht auch schon in Monza sich selbst gesagt hat, wisst ihr schmeißt mich jetzt hier ohnehin raus. Warum soll ich hier noch groß einen auf Teamplayer machen? Ich will jetzt mal lieber hier die schöne Erinnerung Monza zu gewinnen, mitnehmen. Weil ich weiß nicht, hat er das auf Ferrari mal gewonnen? Ich glaube nicht, oder schon?
Nein.
Bin mir nicht sicher. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil wenn ich Kimi Räikkönen bin und mich in seine Lage versetze, dann sage ich, okay, ich gehe davon aus, dass er weitermachen will. Zumindest deutet er das in seinen Aussagen immer an, wenn er sagt, es ist die Entscheidung vom Ferrari. Weil wenn es nicht seine eigene ist, heißt es ja, er will weitermachen und ist auf Ferraris Gnaden sozusagen angewiesen. Und wenn er denn weitermachen möchte, dann würde ich sagen, okay, wisst ihr was, ich mache hier schön den Teamplayer, aber dafür kriege ich halt nochmal Vertrag. Und wenn ich keinen Vertrag mehr kriege, naja, dann bin ich halt mit Teamplayer jetzt mal auch ein bisschen zurückhaltend und mache lieber meine eigenen Interessen hier. Ob das so ist, wie gesagt, zehntausende Events hängen da in dieser Kette drin. Aber ich würde das für nicht ausgeschlossen halten. Ob man dann sich einen Gefallen damit tut, tatsächlich dieses Jahr, wenn dem so sein sollte, den Fahrer noch zu wechseln und Charles Leclerc da reinzusetzen, das sei mal auch wieder dahingestellt, weil mitten in der Saison auf einem WM-Kampf auf dem Level in den Ferrari einzusteigen, ist mit Sicherheit auch nicht ganz einfach. Also da wäre ich jetzt hin und her gerissen. Da wäre ich Teamchef, würde ich eher den Ansatz wählen, mir den Kimi halt nochmal ins Büro zu holen und zu sagen, schau mal, lieber Kimi, das war jetzt dumm gelaufen, wir haben leider kein Auto mehr für dich. Aber ich würde halt versuchen, ihn irgendwie auf der Motivationsebene sozusagen nochmal einzufangen für dieses Team. Unglaublich schwierig natürlich, gerade beim Typen wie Kimi Räikkönen wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob man wirklich klug wäre, jetzt den Leclerc da zu Ferrari schon zu holen. Und im Übrigen, um da den Bogen gleich weiterzudrehen, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es klug wäre, Leclerc 2019 in dieses Auto zu setzen, weil er hat jetzt doch immer wieder Situationen gehabt, wo man gesehen hat, naja, ein bisschen Leerzeit würde ihm auch noch ganz gut tun, und das meine ich gar nicht negativ, sondern beim jungen Fahrer, der so schnell ist, und das ist ja zweifellos, der braucht halt auch ein bisschen Zeit, um sich Hörner abzustoßen. Und so früh in den Ferrari zu gehen, mit dem ganzen Druck, der da dran hängt, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich klug wäre. Aber in einem, denke ich, da sind wir uns ziemlich einig, für die WM-Chancen von Sebastian Vettel wäre es natürlich extrem hilfreich, wenn auch Ferrari sich jetzt so auf dieses Nummer-1, Nummer-2-Spiel committet, wie Mercedes das tut. Mercedes tut es ja auch nicht offen ausgesprochen, aber ich meine, die Handlungen, die sie setzen, zeigen es relativ eindeutig, was sie machen. Und das ist eigentlich auch richtig. Und ich glaube, ich habe vorhin mal erwähnt, die Fans haben ja immer so ein bisschen Problem mit Team-Order. Ich glaube, das ist auch so. Ich glaube aber, dass es einen Unterschied gibt, ob das jetzt früher mit Schumacher Barrichello schon im vierten, fünften Saisonrennen so gehandelt wurde. Da, glaube ich, sind die Fans auch zu Recht auf die Barrikaden gestiegen. Wenn es denn dann schon klar ist, dass ein Fahrer von einem Team nicht mehr die Rolle spielt in der Fahrer-WM, dann empfinde ich das subjektiv zumindest sogar durchaus als spannendes taktisches Element. Also ich erinnere mich da zurück an Jerez 97 und jetzt drifte ich komplett ab. Aber ich fand, das war ein hochspannendes Rennen, auch wegen der Rollen, die sozusagen die Teamkollegen jeweils gespielt haben, nämlich Frentzen und Irvine damals. Also ich bin da jetzt, wenn das mal klar ist, zwei Fahrer sind raus aus der Verlosung für die WM, dann empfinde ich das nicht als tragisch, wenn die auch taktisch für ihre Teamkollegen fahren.
Dann lass uns mal über die Teamführung sprechen, Ole. Ich denke schon, dass Mercedes relativ deutlich und verhältnismäßig klar sagt, wie die Situation verteilt ist. Nicht umsonst hat Toto Wolff Valtteri Bottas ja auch als Wingman bezeichnet. Also ich finde, das ist schon relativ klar. Ist die Ferrari?
Ja, aber das ist ihm ja, Kevin, der grätscht kurz rein, das ist ihm ja eher so rausgerutscht. Das war keine geplante Aussage. Die geplanten Aussagen sind ja eher immer so, wir wollen das eigentlich überhaupt nicht, das ist nicht unser Stil, aber natürlich, wenn es die Situation erfordert, machen wir es so ungefähr. Das ist ja so das Wording, das man gewählt hat. Der Wingman, der ist ihm ja total rausgerutscht und dann auch ein bisschen um die Ohren geflogen.
Aber ist doch schön, dass es ihm rausgerutscht ist, weil genau das war die ehrliche Meinung. Und genau die wollen wir auch hören, ne? Nicht das politisch Korrekte, ja, sondern genau das, was er denkt, und das ist das, was er denkt, und Valtteri Bottas wird genau dafür eingesetzt, ne? Wird genau dafür eingesetzt, aufzuhalten, wird genau dafür eingesetzt, ziemlich schön die Reifen kaputt fahren zu lassen. Das ist schon klar. Bei Ferrari macht man das nicht. Ole, meine Kernfrage ist, bei Mercedes, die Teamführung scheint zu funktionieren. Es gibt einen Plan, es gibt Stringenz, es gibt Konsequenz. Ist die Ferrari-Teamführung zu schwach?
Das weiß ich gar nicht, ob sie zu schwach ist, aber sie tun sich einfach schwierig damit, sich gegen Kimi durchzusetzen. Ja, weil Kimi jetzt sehr erfahrener Fahrer, jetzt 100. Podium geholt und auch immer noch der letzte Ferrari-Weltmeister, ja. Und da jetzt zu sagen, pass auf, Kimi, wir finden dich sehr nett, aber du bist halt die Nummer 2. Ich glaube, das ist so ein bisschen schwierig. Und auch ist es natürlich so, dass die beiden sich natürlich auch wahnsinnig gut verstehen. Also Sebastian und Kimi, das ist, glaube ich, auch vielleicht so ein bisschen, und bei Mercedes hat man das einfach schon früh gesagt, weil auch einfach Lewis Hamilton so klar besser ist als Valtteri Bottas, der ja auch noch, klingt böse, aber noch nichts erreicht hat. Ja, also er hat ein paar Siege und ein paar Podien und gute Leistungen gemacht, klar. Aber der ist nicht auf einem Niveau. Ist nicht so wie damals mit Nico Rosberg, so, wo die natürlich aber auch Katz und Maus gespielt haben mit der Konkurrenz. Jetzt hat man einen Konkurrenten und jetzt sagt man sich bei Mercedes, okay, und Lewis Hamilton ist hier der klar bessere. Wir wollen jetzt hier nicht so uns auf irgendwelche Spielchen einlassen und sagen, okay, die beiden fahren frei und dann fahren sie sich wieder ins Auto oder sowas. Sondern bei uns ist das klar geregelt. Wir kommunizieren das zwar nicht. Und wenn Valtteri Bottas vorne liegt und Lewis Hamilton keine Chance auf den Sieg hat, dann darf er auch gewinnen und er darf auch auf Pole fahren etc. Und bei Ferrari tut man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen schwierig aufgrund der Situation. Ich glaube, wenn es jetzt so wäre, dass jetzt schon Charles Leclerc im Auto sitzen würde, dass es dann vielleicht leichter wäre zu sagen, okay, du bist der Neuling, du lernst erstmal, du bist die klare Nummer 2, Sebastian ist die klare Nummer 1. Sind wir aber auch wieder beim Thema. Ich weiß nicht, ob Leclerc das nächstes Jahr mit sich machen lässt oder ob der sagt, pass auf, das ist mir hier egal. Ich will hier auch meinen Standpunkt zeigen. Und ich glaube, das ist letztlich in dieser ganzen Leclerc-Kimi-Debatte der Fehler, den die Teamführung gemacht hat, wer auch immer den gemacht hat, ob es Marquione war oder wer auch immer, zu sagen, pass auf, wir holen den Leclerc, weil der mal zwei Rennen gut gefahren ist und weil er so aussieht wie Jules Bianchi, den holen wir jetzt ins Auto und dann sind wir richtig geil, so nach dem Motto. Sondern ich glaube, dass es einfach ein Fehler ist, weil entweder ist halt nächstes Jahr Leclerc nicht gut genug, ne? Noch nicht gut genug. Oder es ist halt so, dass er halt dieses ganze, ich lasse mich jetzt in die zweite Reihe drücken, nicht mit sich machen lässt und dann Sebastian ärgert und das dann wieder zu Schwierigkeiten führt. Also da hat man dann doch schon irgendwie einen Fehler gemacht, so wie es ja bei Ferrari irgendwie immer so ist, dass man zwar ein gutes Grundkonzept und gute Basis hat, aber dass man so entscheidende Dinge einfach komplett falsch macht, so wie letztes Jahr auch.
Ja. Und Leclerc wäre, das darf ich vielleicht noch ergänzen, Kevin, er wäre auch verdammt schlecht beraten, sich nur um das Ferrari-Cockpit zu kriegen, in einer Nummer-2-Rolle zu fügen, weil du kannst, glaube ich, nicht als Fahrer, wenn du die Ambition hast, einmal selbst Weltmeister zu werden und selbst in die erste Reihe zu treten, kannst du dich nie unterordnen. Da bin ich fest davon überzeugt. Das hat Ferrari einmal ansatzweise fast geschafft, aber eben nur fast, als die tatsächlich mit Massa sozusagen hinter Schumacher ihn erstmal so ein bisschen als 1B positioniert hatten und der dann tatsächlich in die erste Reihe ansatzweise getreten ist. Aber es hat eben auch nicht geklappt. Ja. Und ich glaube, dass wenn du einmal in einer Nummer-2-Rolle bist, dass du das auch nicht mehr richtig los wirst, weil es hat immer einen gegeben, der schneller war als du. Das heißt, es gibt halt jemand Besseren noch irgendwo im Feld. Und eigentlich bei all diesen Fahrern, die jetzt so als Creme de la Creme gelten, nennen wir Alonso, Hamilton, Vettel, kann man sich halt nicht sicher sein, dass es noch einen Besseren gibt. Vielleicht gleichwertige, ja, aber man weiß es nicht zumindest genau, ob es wirklich da noch jemanden gibt. Also ich glaube, wenn man aus Leclerc sich das mal betrachtet, wäre so ein Szenario, wo die ihn zu Ferrari holen und sagen, du fährst jetzt für Vettel, eine Katastrophe karrieretechnisch.
Ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass er das machen würde. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Wunderkind kommt dann in Ferrari und sagt, pass auf, ich bin jetzt bei Ferrari, ich verdiene hier ganz gut Geld, ich fahre halt so ein bisschen mit. Ja, Sebastian ist super, den mag ich, bester Mann. Es reicht mir eigentlich. Das ist wirklich passieren. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass er so endet wie Joao Alesi. Den hat man ja auch damals relativ früh nach zwei guten Leistungen zu Ferrari geholt und dann fuhr er da gegen Alain Prost und dann ging's rapide bergab. Lag natürlich auch an Ferrari. Und ich denke halt auch nicht, dass Sebastian das so gut finden wird und sagen wird, ach, hier ist so ein neuer Typ, den finden alle super. Ach, da, den lasse ich einfach mal machen.
Ja, hat ja 2014 super geklappt. Den Vettel wird was Schnelles vor die Nase zu setzen. Ja. Hat man ja gesehen, wo das geändert hat dann.
Ja, und stell dir bestimmt vor, das endet so. Das wäre der Super-GAU.
Vielleicht können
das wäre der absolute Super-GAU.
Vielleicht können wir diese Alesi-Geschichte mit einem Interviewgast in den nächsten Wochen mal besprechen. Also, wir sagen noch nicht, wer es ist, aber es ist jemand, der auf jeden Fall was dazu sagen kann. Das einfach mal so eingeworfen, ganz
Giuliano mystisch.
Alice. Ja, genau. So, kommen wir nochmal kurz zum WM-Kampf und zu ein paar Sachen, die ihr geschrieben habt. Jan Stilz: Vettel kann leider nur noch Weltmeister werden, wenn Hamilton ausscheidet oder in zwei Rennen nur zum Beispiel Achter wird. Der Ferrari ist stärker, aber Vettel hat zu viele Fehler gemacht. Alexander Mörl: Ja, Vettel hat Fehler gemacht und auch er ist nur ein Mensch. Ich denke, er kann es noch schaffen. Und so Hamilton: Ja, er ist ein guter Fahrer, aber auch ihm wird das Glück mal verlassen. Dann haben wir noch hier Andreas Kaufmann: Leider bin ich der Meinung, dass Vettel so nicht Weltmeister wird. Das war nach Baku und Hockenheim der dritte große Fehler, der auf seine Kappe geht. Ich muss leider zugestehen, dass Hamilton so etwas nicht passiert. Und das Resultat sehen wir jetzt. Zu viele Fehler bei Sebastian Vettel. Lewis Hamilton, der die Brechstange selten auspackt. Und wenn er sie auspackt, klappt das meistens. Wie sieht's denn jetzt aus im WM-Kampf? Es ist natürlich, gerade weil es Monza war, Christian, glaube ich, psychologisch auch ein ganz, ganz harter Schlag. Für Ferrari, für Sebastian Vettel ganz persönlich auch. Singapur ist jetzt nicht unbedingt die nächste Strecke, die ansteht, die dem Ferrari hundertprozentig liegt. Da könnte dann eher so ein Red Bull vielleicht mal stark sein. Singapur ist natürlich auch die Strecke, wo letztes Jahr Sebastian Vettel ja seine Pechsträhne begonnen hat, wo alles den Bach runterging in seinem WM-Kampf letztes Jahr. Was glaubst du, wie stark schwingt sowas noch mit, wenn man das Ergebnis aus Monza jetzt sieht? Es geht jetzt nach Singapur. Lewis Hamilton sagt, der Druck war noch nie so groß wie jetzt. Finde ich interessant, wenn man Nico Rosberg mal mit einbeziehen möchte. Wie siehst du den WM-Kampf aktuell und wie siehst du die Chancen von Sebastian Vettel, da nochmal ranzukommen?
Ja, also erstmal geholfen hat Monza natürlich nicht, ja, weder psychologisch noch beim Punktestand. Allerdings, was Ferrari schon mitnehmen kann auf einer Strecke, auf der sie im Vorjahr noch wirklich zerlegt wurden, wie Toto Wolff das formuliert hat, waren sie dieses Jahr eigentlich die Schnelleren. Also sie waren schneller als Mercedes. Und rein vom technischen Paket her sehe ich schon Ferrari im Vorteil, auch im Hinblick auf Singapur, weil das ist ja klassisch der Grand Prix, wo Mercedes eigentlich am schwächsten war, aufs ganze Jahr gesehen. Nur, und da kommt jetzt das große Nur, wir haben dieses Jahr ja schon oft gelernt, Monza zum Beispiel, dass die Muster aus den vergangenen Jahren eben nicht mehr unbedingt anwendbar sind. Das heißt, ich lasse mich mal überraschen, vielleicht werden wir auch in Singapur überrascht und Mercedes ist da konkurrenzfähiger, als wir annehmen. Das ist das eine. Das andere ist, ich wäre noch sehr entspannt, weil wir haben noch, wie viele, 7, 8 Rennen zu fahren? Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf.
Müssten 7 sein.
Also jede Menge Punkte sein. Auf jeden Fall. Und es sind 30 Punkte. Und gerade gegen Ende der Saison, wenn die Motoren auch so an die Grenzen ihrer Laufleistung kommen, ist auch immer mal drin, dass da ein Motor hochgeht. Auch Lewis Hamilton ist nicht gefeit davor, dass er irgendwann mal aus irgendeinem Grund eine Gridstrafe bekommt, sich im Mittelfeld verzettelt, da mal irgendwo ausscheidet. Also das geht so schnell. 30 Punkte, das ist jetzt ein gewisser Polster, wenn man davon ausgeht, dass die wirklich immer ins Ziel kommen, beide. Aber da wird noch was passieren. Also die Formel 1 ist nicht so berechenbar, glaube ich, dass wir sagen können, so, das ist jetzt schon gegessen. Ich wäre da noch sehr, sehr vorsichtig. Und was jetzt rein aus Fansicht sozusagen die Ausgangslage betrifft, finde ich, ist das genau das, was jetzt wirklich die Spannung reinbringt, dass nämlich derjenige, der die Punkte auf seiner Seite hat, momentan nicht das schnellere Auto auf seiner Seite hat. Also spannender könnte die Ausgangslage ja eigentlich nicht sein.
Das stimmt. Am Ende des Rennens gab es ja noch den Formationslauf der Silberpfeile, angeordnet von der Boxengasse, Ole. Er ist natürlich auch nochmal so eine kleine Provokation in Richtung Ferrari. Also die Psychospielchen, ich glaube, das wird auch noch ein ganz, ganz großer Punkt sein. Wir haben ja die letzte Ausgabe, wo wir darüber gesprochen haben, wann Hamilton und Vettel mal wieder ineinander geraten, auch an der Strecke oder auf der Strecke. Es ist jetzt noch nichts Unfaires gewesen. Diese Kopfspielchen werden ja weitergehen in der nächsten Zeit. Und wie gesagt, unsere Hörer hier in der Starting Grid F1 Fansgruppe, ja, sind sich größtenteils sicher oder sind größtenteils der Meinung, dass es für Vettel sehr schwer wird. Es gibt aber auch die sagen, Vettel schafft das noch. Man muss an ihn glauben. Man muss ja auch Fan sein in dem Fall. Was ist so deine Einschätzung? Du warst ja in der Mercedes Hospitality. Wie hast du das da wahrgenommen, auch mit der Energie, die bei Mercedes davon ausgeht, jetzt wirklich die Weltmeisterschaft, wie immer natürlich, gewinnen zu wollen?
Also ich glaube, man war tatsächlich überrascht, weil im Vorfeld, das hat man auch so mitbekommen, hat jetzt keiner damit gerechnet, dass man hier Ferrari irgendwie schlagen kann oder dass man da irgendwas aussetzen kann. Und am Ende hat man dann doch gewonnen und das kam schon sehr, sehr gut an. Ja, also natürlich kann Sebastian das noch schaffen. Ja, also das hat Christian ja gesagt, das Hamilton könnte einmal ausfallen, logisch. Und dann wären es halt nur noch 5 Punkte beispielsweise, wenn er gewinnen würde. Also es ist ja noch alles möglich. Das ist halt so, aber wenn man sich den Verlauf der Saison anguckt, dann wird das halt eben sehr, sehr schwer. Und ich habe eben das Beispiel erwähnt, 2016, ja, da hatte Nico Rosberg aber einen besseren Stand auch einfach, ja, der war näher dran und hat dann eben von dem Ausfall, von dem einzigen Ausfall, den Hamilton in Malaysia dann hatte, profitiert einfach und hat das einfach mehr oder minder nach Hause gecruised, möchte ich mal sagen. Und das ist jetzt hier nicht so, ja. Es kann natürlich aber vielleicht auch sein, dass sich Lewis Hamilton dann so ein bisschen zu sicher ist oder sowas. Aber ja, er macht halt keine Fehler und er hat den Ausfall, den ich eben angesprochen habe, schon auch hinter sich. Jetzt ist natürlich die Frage, fällt er zweimal in einer Saison aus? Wenn man sich da die letzten Jahre so anguckt, wird das sehr schwer. Und das ist so ein bisschen einfach das Ding. Ich glaube, bei Mercedes ist man sehr zuversichtlich, dass man es jetzt doch noch packen kann, obwohl man das schlechtere Auto hat, ja. Also der Ferrari ist schon besser, obwohl natürlich im Rennen war es jetzt nicht so, haben wir auch einige Fragen zu bekommen. Da war es nicht so deutlich. Aber in der Qualifikation war es so und eigentlich, jetzt wenn man Singapur anguckt, da müsste der Ferrari auch besser sein. Aber man hat ja gesehen, was letztes Jahr passiert ist, beide Ferrari raus. Lewis Hamilton fährt das Ding nach Hause. Ja? Und es ist einfach sehr spannend. Es ist einfach sehr spannend, es kann noch alles passieren. Aber Sebastian Vettel muss jetzt gewinnen. Er muss jetzt eigentlich die nächsten beiden, drei Rennen gewinnen, damit er auch vom Momentum her wieder dahin kommt, dass sich vielleicht Lewis Hamilton sagt, oh, das wird ganz schön eng. Und es ist einfach eine Mammutaufgabe. Möglich ist es, ja, und bei Mercedes hat man jetzt die Oberhand mal wieder. Und man weiß ja, wie gefährlich Mercedes ist, wenn sie das ausspielen können. Und deswegen bin ich mal gespannt. Vor allem dann auf Singapur tatsächlich.
Andreas Müller zum Abschluss auch nochmal einfach reingeworfen. Interessant ist ja auch, dass mal Ferrari und dann wieder Mercedes Reifenprobleme habt, aber nie gleichzeitig. Und meistens ist es tatsächlich das Team, was gerade die Oberhand hat. Also es ist noch alles offen. Wir werden natürlich hier bei Starting Grid weiterhin darüber sprechen, diskutieren, spekulieren. Machen jetzt eine kurze Pause, entfernen uns dann vom WM-Kampf und sprechen gleich über das Reglement und die Umsetzung. Da gab es ja einige Situationen an diesem Wochenende, die interessant waren, wo man sich fragt, warum wurde das bestraft, aber das zum Beispiel nicht. Ja, und was war dabei Haas los? Gleich mehr hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschka und Christian Immervoll von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com blicken zurück auf das Rennwochenende in Italien, und es war auch in Sachen Reglement und Umsetzung einiges los. Wir hatten die Situation mit Hamilton und Vettel, haben wir besprochen, im Rennen. Da ist nichts passiert. Dann gab es im Qualifying dieses ganz interessante Tête-à-Tête, wenn man so will, zwischen Fernando Alonso und Kevin Magnussen. Christian, nachdem Kevin Magnussen ja ordentlich ausgerastet ist und gesagt hat, dass er es nicht erwarten kann, dass Fernando Alonso seine Karriere endlich beendet, und er benimmt sich wie Gott. Und wir haben auch die Frage bekommen hier bei uns in der Gruppe von Happer aus St. Farm: Fährt Alonso jetzt rücksichtsloser als sonst, wo er nächstes Jahr nicht mehr fahren wird? Muss man in so einer Situation eigentlich auch dazwischen gehen als Stewards? Muss man im Qualifying sowas auch bestrafen?
Christian? Ach so, Christian.
Ja. Oder ist er wieder weg? Ich weiß es nicht. Dann mach du, Ole.
Ich glaube, Fernando Alonso ist einfach alles egal. Ja. Ich glaube, es ist einfach egal. Er sagt sich einfach, Mensch, hier, der Magnussen, dann fahren wir mal so ein bisschen, tun wir mal so ein bisschen, also würden wir Rennen fahren. Finde ich dann auch noch ganz lustig, nach dem Motto. Und im Rennen dann, ach, weißt du was, da komme ich eh nicht hinterher, dann höre ich halt nach 4 Runden auf. Also ich glaube, dass er, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass er aufgehört hat, da immerhin, weil er einfach keinen Bock hatte. Bin ich mir relativ sicher. Ich glaube, der hat einfach jetzt mental auch damit abgeschlossen, jetzt wo es dann raus ist und wo er auch festgestellt hat, da kann ich jetzt sowieso nichts mehr machen mit dieser Gurke hier. Nächstes Jahr fahre ich Indycar, er testet ja jetzt die Woche und WEC schön. Und hier Formel 1, ja, die 8 Rennen, die kriege ich jetzt auch noch rum. Und ja, übrigens, den habe ich auch das ganze Wochenende nicht gesehen.
Wen? Fernando Alonso?
Fernando Alonso. Es war, glaube ich, der einzige Fahrer, den ich nicht gesehen habe.
Ah. Vielleicht hast du
alle.
Ja? Vielleicht hast du den Fake Fernando Alonso gesehen.
Stimmt.
Das kann natürlich sein, ja, dass ich den gesehen habe.
Der sah aber bis auf ein paar Kilo auf den Rippen echt verblüffend echt aus.
Tatsächlich, ja. Haben sie gut gemacht. Haben sie auf jeden Fall gut gemacht.
Ich weiß nicht genau, worüber ihr sprecht, aber wahrscheinlich, ja.
Ja, das war so eine Aktion, die, ich weiß nicht, ob McLaren die gemacht hat oder ob das jemand anders war oder die Formel 1 selbst, Liberty, so ein Fake Fernando Alonso durchs Fahrerlager und durch die Fans geschickt. Also nicht diese komischen Figuren, die da rumlaufen, sondern so einen echten Typen.
Ja, nee, ich habe nur bei den Fans dann einen gesehen, der sich quasi als Fernando Alonso verkleidet hat, so mehr oder weniger. So wie die Leute, die sich mit Wrestling auskennen, wenn es kennen, die Leute, die sich als Kevin Owens verkleiden. Weil sie einfach die passende Figur haben.
Müsste ich mich gar nicht verkleiden. Habe ich schon.
Ja, eben. Das ist nämlich genau das Ding. Fernando Alonso habe ich tatsächlich nicht gesehen. Alle anderen habe ich gesehen, Fernando Alonso nicht.
Okay. Christian, da du jetzt wieder da bist, kommen wir doch mal zu der Situation zwischen Max Verstappen und Valtteri Bottas in Runde 43. Das war auch so eine Situation. Max Verstappen hat sich mit allem verteidigt, mit dem man sich verteidigen konnte, hat ja auch eine Ansage bekommen, dass er in Kurve 1 aufpassen sollte. Er ist ja einmal quasi geradeaus gefahren, da hat er dann einmal einen kleinen Joker von Charlie Whiting bekommen. Und dann kam dieser Zusammenprall mit Valtteri Bottas. Max Verstappen mit seinem typischen Kart-Move in der Bremszone, die Spur wechseln, die Spur zumachen, ja, und dann den Kontakt provozieren. Das ist da jetzt auch passiert. Es gab ein Wheel-Bumping, ja, wie Max Verstappen das gesagt hat, und eine 5-Sekunden-Strafe später drauf. Christian Horner sagt, im hinteren Feld passiert das durch die Bank weg, regelmäßig während eines Rennens, da gibt es keine Strafen. Vorne gibt es diese Strafen dann. Max Verstappen hat eine bekommen, am Ende von Platz 3 auf Platz 5 runtergefallen. Sebastian Vettel und Valtteri Bottas haben davon profitiert. Reglement, die Umsetzung, Konsequenz, Konstanz, wir können dieses Thema erneut wieder aufmachen. Erstmal natürlich die Frage, hättest du Max Verstappen dafür auch bestraft?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil grundsätzlich, wenn man die Bestrafungen so durchziehen würde, wie Christian Nimmervoll das entscheiden würde, das ganze Jahr lang, dann tendenziell eher nein. Weil ich glaube, wir alle wollen dann eigentlich gutes Racing sehen, wo sowas eben auch mal passieren kann, auch sowas wie mit Vettel und Lewis Hamilton. Und das war jetzt nicht so, dass der ganz bewusst, oder vielleicht hat er sogar bewusst gemacht, weiß ich nicht, aber es war zumindest nicht so, dass man sagt, boah, wie schweinisch, das wäre jetzt hundertprozentige Absicht. Das war sehr, sehr hart. Aber ich wäre verantwortlich, jetzt gerade noch durchgehen lassen. Schaust du dir jetzt allerdings an, wie in vergleichbaren Situationen bestraft wird und auch gerade dieses Thema mit Spurwechsel auf der Bremse, dann musst du eigentlich schon strafen und dann sind diese 5 Sekunden eigentlich auch okay. Das heißt, das ist für mich keine Schwarz-Weiß, sondern das ist eher eine Grau-Antwort, die ich da sehen würde. Was ich halt schon finde, ist, dass Max Verstappen halt ein bisschen anfällig ist für die Dinger. Und letztendlich hat er sich damit eigentlich selbst vom Podium gekegelt. Weil ich weiß nicht, ob der Bottas wirklich vorbeigekommen wäre, möglicherweise schon. Aber dann hat er zumindest den 4. Platz verloren. Also eigentlich wäre er ja in solchen Situationen dann und wann mal ein bisschen schlauer beraten, sich vielleicht zurückzuhalten und nicht ganz so hart vorzugehen. Umgekehrt, und auch da wieder sind wir im Graubereich, ist halt auch das, was genau Max Verstappen auszeichnet. Und wenn er das jetzt ablegen würde, dann wäre halt nicht mehr Max Verstappen. Also fällt mir schwer, das klar mit Ja, Nein, Schwarz-Weiß zu beantworten, um ganz ehrlich zu sein.
Es ist ein zweischneidiges Schwert. Fand ganz schön, ich weiß nicht, wer es in der Gruppe geschrieben hat, ich glaube Nils Czorschke war es nicht. Es war Attila Korkmaz. Hätte gern die Reaktion der Gemeinde hier erlebt, wenn Verstappen das Manöver gegen Vettel gebracht hätte, weil ich persönlich fand es ziemlich cool, wie Verstappen das gemacht hat in diesem Fall. Bin ja auch eigentlich einer, der dann gerne auch mal auf Max Verstappen drauf hat. In diesem Fall fand ich das gut, dass er sich gewehrt hat und ganz ehrlich, da auch mal härter vorzugehen. Tatsächlich, als Jacques Villeneuve bei Beyond the Grid war, musste ich daran denken, dass ja früher das auch gang und gäbe war, dass man sich mal abgeschossen hat, dann ging es weiter und dann hat man dann ein Bier nach dem Rennen getrunken und dann war es auch gut und heute ist sofort Strafe, Strafe, Strafe. Im hinteren Bereich tatsächlich kommt es hin wie mal nicht vor, dass das bestraft wird. Ole, hat Max Verstappen natürlich seinen Podiumsplatz gekostet, ja. Dann hat er sich ja im Funk noch tierisch aufgeregt darüber, dass man ja das Racing zerstört und dass sie racen lassen sollen. Wie siehst du's?
Ja, also ich fand's auch ein bisschen übertrieben. Ich habe mich da auch so ein bisschen gewundert. Bei Mercedes fand man das natürlich total gerechtfertigt. Das ist ja klar. Ich fand's, aber es ist ja nichts passiert. Klar, es war natürlich eine gefährliche Situation. War natürlich auch die Stelle, wo Ericsson abgeflogen ist. Sind natürlich zwei völlig verschiedene Zwischenfälle. Bei der hohen Geschwindigkeit, ja, okay, das ist, es kann passieren, aber letztendlich hat's ja, es war ja egal. Also beide konnten ja weiterfahren und es war ja jetzt auch nur eine kleine Berührung. Also ich hätte ihn nicht bestraft, aber Max Verstappen ist natürlich vollkommen auf dem Kieker. Ich glaube, es ist egal, was der macht. Der würde einfach immer bestraft werden, so lange, bis er halt da quasi ins System passt und solche Sachen nicht mehr macht. Aber lustig ist natürlich, dass sowas hinten nicht bestraft wird. Während wir bei anderen Sachen, wir haben ja schon öfter über Bestrafungen und Mercedes und sowas gesprochen und da heißt es dann ja immer, ja, wenn Lance Stroll oder sowas machen würde, da würde es auf jeden Fall eine Strafe geben. Hier ist es andersrum. Ich bin mir halt nicht sicher, was, wenn es andersrum gewesen wäre hier, also wenn Bottas das gemacht hätte. Gut, Bottas hätte das vom Grundsätzlichen gar nicht gemacht. Das ist schon mal das Ding. Aber ja, wenn Max Verstappen das gegen Vettel gemacht hätte, meine Fresse. Also ich glaube, dann wäre das Internet explodiert. Ja. Also ich glaube, dann wäre vorbei gewesen, weil das kann man, das geht natürlich nicht. Der wahnsinnige Holländer gegen unseren Sebastian, das geht nicht. Aber hier ist es, ja gut, komm, ist auch egal. Letztendlich natürlich schade für Max Verstappen, denn das muss man sagen, wirklich gutes Rennen gefahren von Max Verstappen auf einer Strecke, auf der Red Bull ja nicht so gut war. Man ist ja mit der C-Spec Engine gefahren, da hat man ja bei Daniel Ricciardo gesehen, wie gut die funktioniert.
Aber Verstappen ist doch nicht auf der C-Spec gefahren.
Nee, ich weiß. Ich wollte jetzt nur mal darauf ansprechen, dass es...
Ricciardo testet aber schon für Renault.
Ja, genau, er testet schon für Renault.
Ja, das nichts stimmt. Anderes ist das ja. Jetzt. Der bekommt jetzt die Teile, die Renault richtig, nächstes Jahr in sein Auto packen will. Ja. Würde ich auch so machen, wenn ich Renault wäre.
Ja, das ist richtig. Aber von Max Verstappen wirklich gut. Hat natürlich ein bisschen von dem Ausrutscher von Sebastian Vettel profitiert und hat sich durch diese Aktion dann natürlich am Podium gebracht. Denn das muss man sagen, Red Bull komplett chancenlos an diesem Wochenende eigentlich. Und so ist es dann natürlich nur der fünfte Platz, also sehr ärgerlich. Und da kann ich Max Verstappens Aufregung auch verstehen, weil irgendwie ist er ja auch noch der Letzte, der so richtig Bock hat zu racen. Es wäre einfach toll, wenn der Honda-Motor nächstes Jahr funktioniert und er sich mal ein Duell mit Lewis Hamilton zum Beispiel auf der Strecke liefert. Ich glaube, das wollen wir alle sehen. Aber ja, es ist wieder so eine Strafe, wo man sich denkt, ja, warum eigentlich? Aber man wird da sicherlich seine Gründe für haben.
Okay. Dann die Hasen. Disqualifikation für Romain Grosjean. Christian, was genau war da los? Warum wurde er disqualifiziert? Und woher weiß Renault eigentlich, dass ein Auto nicht regelkonform ist?
Also woher die das wissen, das haben wir uns im ersten Moment auch gefragt. Es war wohl so, dass am Grid einfach Fotos gemacht wurden oder irgendwo am Wochenende mal Fotos gemacht wurden, wo denen das aufgefallen ist, dass da der Haas möglicherweise nicht ganz regelkonform ist am Unterboden. Und zwar geht es um die ganz äußeren, vorderen Elemente des Unterbodens, soweit ich das verstehe. Da hat ein Haas nicht gepasst. Das wurde also im Reglement über eine technische Richtlinie vor einigen Wochen, Monaten, ich weiß jetzt den Grand Prix nicht mehr genau, gerade gezogen und geändert und Teams haben da auch umgebaut. Dann war es ganz komplex, über die Sommerpause oder vor der Sommerpause ist ja diese Richtlinie noch passiert. Das Haas-Team stand dann in Kontakt mit der FIA, die haben gesagt, so ist jetzt ein bisschen blöd, Sommerpause hier, alles dicht, fällt uns schwer, das jetzt kurzfristig umzusetzen. Dann war es wohl auch so, dass von der FIA nicht unmittelbar eine Antwort kam. Haas hat das als Signal interpretiert, passt, wenn wir da jetzt keine Beanstandung kriegen sozusagen, dann sind wir wohl im grünen Bereich. Also ich glaube, eine Kette von Missverständnissen, die da auch passiert ist. Und dann das Nächste, worüber wir uns gewundert haben, wenn denn der Haas von Grosjean illegal ist, warum ist es der von Magnussen nicht? War er natürlich auch, aber gegen Magnussen hat halt niemand Protest eingelegt, weil der ohnehin nicht in den Punkten war. Das ist so in Kurzform die Geschichte, was sich da abgespielt hat. Ich glaube, leistungsmäßig hat, soweit ich das beurteilen kann, Haas überhaupt gar keinen Vorteil draus gezogen. Ist halt dumm gelaufen, weil im Kampf um Platz 4, und deswegen hat ja Renault auch dagegen protestiert, wären das natürlich sehr, sehr wertvolle Punkte gewesen.
Interessant finde ich auch. Hatte Ferrari dieses Jahr auch mal Probleme mit dem Unterboden, wo man sie verwarnt hat einfach nur? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Mir ist nichts in Erinnerung jetzt, was aber nicht heißt, dass es nicht gewesen sein kann.
Ich meine, irgendwas war da, weswegen Ferrari auch Probleme hatte mit dem Unterboden oder sie Angst hatten, dass sie was kommen könnte. Wenn man doch eigentlich schon länger am Wochenende weiß, dass es da irgendwelche Ungereimtheiten geht, wo wir gerade über Schweinigkeit gesprochen haben, damit bis nach dem Rennen zu warten, ist ja auch mal eine Sache, ne? Mit dem Protest, man hätte ja schon vorher einlegen
können. Ja, aber auch nicht, klar, aber auch nicht ungewöhnlich, dass man das nach dem Rennen macht, vielleicht haben die denn auch schon, ja nee, die haben den nicht vor dem Rennen, weil dann wäre die Notification früher gekommen, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, hätte aber letztendlich auch keinen Unterschied gemacht, weil Haas hätte das in der Kürze der Zeit nicht anpassen können. Also von daher ist es jetzt, glaube ich, eher Romalia am Rand.
Okay, also da wurde das Reglement eingehalten, man hat die Strafe ausgesprochen. Wie ist es denn mit diesen Boxenstops, wo wir ja vorhin auch drüber gesprochen haben, bei Mercedes? Ständig Fake-Boxenstops rauszuhauen, da müssen ja auch dann die Autos der anderen, von Ferrari muss ja dann auch da vorbei und man behindert sich ja dann auch irgendwie ein Stück weit. Da gibt es ja eigentlich auch ein Reglement, was das verbietet, oder?
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen aufklären. Also in der abgekürzten Version, wie das häufig diskutiert wird, heißt es, Fake-Boxenstopp ist per se verboten. Das ist so nicht ganz richtig. Im Reglement heißt es, wenn die Mannschaft darf rausgehen, aber nur zum Zwecke der Arbeit am Auto. Das kann man jetzt natürlich ein bisschen offen interpretieren. Und für diese Interpretation ist, glaube ich, wichtig, dass man versteht, warum hat die FIA diese Regel denn eingeführt. Die Regel wurde eingeführt wegen dem Zwischenfall mit Mark Webber am Nürburgring, wo ein Mechaniker dann auch verletzt wurde, beim Boxenstopp was schiefgegangen ist. Und man hat gesagt, die Logik der FIA, durchaus nachvollziehbar, je weniger Leute da rumturnen in der Boxengasse bei den Boxenstopps, desto sicherer ist das einfach und desto weniger wahrscheinlich, dass da irgendwas passiert. Das heißt, die Intention dieser Regel war nie auf dieses taktische Element gerichtet, sondern da ging es rein um Sicherheitsgedanken. Und deswegen, glaube ich, ist man in der tatsächlichen Sanktion dann auch etwas gnädiger, weil, wie gesagt, das taktische Element nicht das Problem war, das man damit adressieren wollte. Im konkreten Fall Monza bin ich mir auch gar nicht sicher, da bin ich geneigt, Toto Wolff zu glauben, dass das tatsächlich gar kein taktisches Element war, sondern dass man einfach gesagt hat, so, wir tun das Gegenteil von Kimi, weil auf der Strecke das Rennen zu gewinnen ist natürlich einigermaßen schwierig. Also hat man gesagt, wir machen das andere, was Ferrari tut, und dafür musst du natürlich vorbereitet sein, ja, weil wenn der Kimi Räikkönen nicht reingeht, muss die Mercedes-Crew parat stehen. Und das heißt, da drückt die FIA ein Auge zu, solange die nicht das Gefühl haben, dass es völlig Überhand nimmt und auch bis zu einem gewissen Grad dann ein Sicherheitsrisiko wird, glaube ich, wird auch nichts unternommen werden, und finde ich das auch okay. Diese ganzen taktischen Spielchen, ob sie denn nun beabsichtigt sind oder nicht, sind ja auch so ein bisschen Salz in der Suppe eigentlich. Und wie gesagt, ich glaube in dem Fall tatsächlich Mercedes die Nummer, dass man das nicht so absichtlich geplant hatte und gemacht hat.
Okay. Ja, aber auch da nochmal diese Kernfrage eigentlich. Stewards, Reglement, Strafenaussprache, also konstantere Stewards einzuführen, anstatt die ewig wechselnden. Ist das jetzt wieder was diese Diskussion wieder weiter vorantreibt? Oder meinst du, das ist dann so ein Wochenende, wo einfach mal viel passiert ist, wo man auch drüber diskutiert, aber da wird jetzt nicht weitergehend irgendwelche Reformen angestoßen?
Nee, also ich glaube nicht, dass das momentan ein Thema ist, wo man irgendwo sagt, man muss da jetzt groß was verändern dran. Es gibt auch kein Team, das damit irgendwelche Probleme hat. Also auch Ferrari hat ja nicht gesagt, so hier, da beschweren wir uns drüber. Ich glaube nicht, dass man da einschreiten wird. Ich glaube tatsächlich, die FIA tangiert das nur, wenn es ein Sicherheitsthema ist. Und das war hier nicht der Fall. Das hat Charlie Whiting ja auch nach dem Rennen gesagt, dass die das nicht kratzt, nicht zum ersten Mal im Übrigen dieses Jahr, weil wir hatten den Fall schon mal in, ich glaube, Bahrain, wenn ich mich nicht irre, wo Mercedes mit Bottas das auch so gespielt hat gegen Vettel. Und damals war genau die gleiche Argumentation. Also erstens schwer im Team zu unterstellen, dass die das wirklich taktisch machen, weil die können immer behaupten, ja, wir wollten eigentlich reinkommen, haben uns dann aber in letzter Sekunde dagegen entschieden. So, wie willst du das nachweisen? Also ich glaube, da sollte man nicht zu viel Tamtam jetzt um dieses Thema machen eigentlich.
Okay, wir machen eine kurze Pause und melden uns dann gleich nochmal wieder, gucken ein bisschen auf die anderen Teams, die, wie sie am Wochenende performt haben, und natürlich auf Stoffel van Dorn, der nächstes Jahr kein Cockpit mehr hat. Vielleicht kriegt er doch noch eins, wir spekulieren drüber. Und ihr erfahrt noch, warum Ole Waschkau in Monza war. Ja, das werdet ihr auf jeden Fall in dieser Sendung noch erfahren. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wir begrüßen euch zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, und blicken so ein bisschen auf das, was sonst so los war am Wochenende. Racing Point Force India, Ole. Qualifying für Sergio Perez war das ja ziemlich enttäuschend. Platz 14, man war sich ein bisschen zu sicher, dass das wohl klappen wird, dass es kein Problem sein wird für ihn, dann auch in Q2 reinzukommen. Und für Esteban Ocon war es am Ende Platz 8. Am Ende des Rennens sah aber wieder alles ganz versöhnlich aus, Platz 6 und 7. Und in der WM-Wertung, und das ist natürlich auch das, wo sich jetzt diese Teams dahinter ein bisschen fürchten müssen, inwiefern das noch weiter nach oben geht. Für die jetzt schon Platz 7, Toro Rosso überholt, ohne große Probleme, 18 Punkte im ersten Rennen, 14 Punkte im zweiten Rennen. Ja, und wenn das so weitergeht, dann greift die nochmal richtig an, also Platz 5. Könnte definitiv noch drin sein in der Konstrukteurswertung. Wie bist du mit der Performance von Force India an diesem Wochenende zufrieden?
Also ich bin schwer begeistert, muss ich sagen, weil sie sind jetzt schon wieder Siebter in der Konstrukteurs-WM. Also es hat sich eigentlich mehr oder weniger nichts geändert. Man hat das Gefühl, sie sind besser drauf als zuvor. Und es ist halt auch total, total interessant, wofür halt Toro Rosso zum Beispiel irgendwie jetzt diese ganzen Rennen braucht, um diese Punkte zu holen. Für Force India holt das einfach in zwei Rennen. So, bam, einfach. Auch wenn Sergio Perez natürlich irgendwie von weit hinten losgefahren ist, aber trotzdem Platz 6 und 7, best of the rest. Das ist schon eine wirklich starke Leistung und wirklich, wirklich beeindruckend. Gut, klar, Belgien und Monza, das hat dem Team immer schon gelegen. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber trotzdem denke, dass sie auch im weiteren Verlauf der Saison noch da ein paar Punkte holen können werden. Und vielleicht ja können sie sogar Platz 5 angreifen. Also unrealistisch ist das nicht. Wir waren wieder mal beiden Autos in den Punkten. Beide fantastisches Rennen gefahren. Esteban Ocon hatte nach dem Rennen noch Besuch von drei jungen Herren, die sich als Pink Panther verkleidet haben. Eine sehr schöne Szene. Die sind mir schon die ganze Zeit aufgefallen. Also, Force India, beziehungsweise Racing Point, lebt. Das muss man sagen. Und ja, wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig gut.
Ebenso, mit zwei Autos in den Punkten, hört, Williams, Lance Stroll und Sergei Sirotkin, beide mit Punkten. Sergei Sirotkin natürlich dadurch bedingt, dass Romain Grosjean ja disqualifiziert worden ist, aber trotzdem seine ersten WM-Punkte in der Formel 1. Und man muss sagen, Christian, bei Williams tut sich was. Es geht nach vorne. Es scheint irgendwie was zu geben, was da entwicklungsmäßig passiert ist. Oder vielleicht hat man einfach viel Glück. Aber die letzten beiden Rennwochenenden bei Williams taten sich richtig gut an. Ja, und dann stellt sich natürlich die Frage, was macht denn jetzt Lawrence Stroll eigentlich? Geht er jetzt einen unpopulären Weg und haut Esteban Ocon tatsächlich bei Force India aus dem Auto? Setzt seinen Sohn da rein? Oder nimmt man jetzt das Momentum mit, versucht Williams nochmal so ein bisschen was mitzugeben, mit den beiden Fahrern bis zum Ende der Saison weiterzumachen und dann Lance Stroll zu Force India zu packen? Ja, und generell muss man sagen, dass bei Williams zumindest wieder so ein bisschen Hoffnungsschimmer da ist.
Ja, wobei ich wäre da vorsichtig, ein Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ja. Und die Williams-Leute sagen ja auch selbst, dass da eigentlich nichts groß passiert ist am Auto. Die tun auch nicht mehr viel dieses Jahr. Geld ist ja auch überall knapp bei denen. Also ich weiß nicht, ob das am Fahrer lag vielleicht, weil Lance Stroll scheint ja irgendwie mit Monza ganz gut klarzukommen. Das war auch im vergangenen Jahr schon so. Oder ob das Auto auch aus irgendeinem Grund zu dieser Strecke besonders gut gepasst hat, kann natürlich auch sein. Das durchschaue ich nicht hundertprozentig, ehrlich gesagt. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der große Turnaround von Williams kommt, sondern ich glaube, die werden schön da bleiben, wo sie sind, nämlich auf dem letzten Platz der WM. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sich daran was ändert. Wo allerdings ich tatsächlich das Bauchgefühl, und es ist auch nicht mehr als ein Bauchgefühl, aber wo ich das Bauchgefühl kriege, dass das vielleicht nicht so schnell passieren wird, wie wir alle dachten, ist tatsächlich die Nummer, dass Lance Stroll zu Force India schon wechselt während der Saison. Weil ich glaube, aus sportlicher Sicht, und das meine ich gar nicht nur, aber auch deswegen, weil ich glaube, dass Esteban Ocon der bessere Fahrer ist, aber auch ein Fahrerwechsel während der Saison ist einfach immer schwierig. Und für dieses neue Force India Team oder Racing Point oder wie auch immer wir das nennen wollen, geht es jetzt darum, ihr habt es ja auch gerade schon angesprochen, dass jetzt die Punkte kommen für die WM, dass man sich dann auch möglichst weit vorhandelt, um möglichst viel Geld dann zu verdienen, auch auf Basis der WM-Platzierung. Und ich glaube, dass es da bei Force India Einflüsterer gibt, die jetzt zu Lawrence Stroll sagen, alles schön und gut mit deinem Jungen, das können wir nächstes Jahr machen. Dann ist dein Junge ordentlich vorbereitet, wenn der erst in Melbourne drin sitzt, weil der kann dann in Ruhe testen. Der würde jetzt nicht gut aussehen, weil wir den mitten in der Saison in dieses Auto setzen müssten. Und fürs Team ist es auch nicht gut, weil du wirst damit auf diese Weise mehr Geld verdienen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich da der Wind ein bisschen gedreht hat und dass man jetzt zur Vernunft kommt und sagt, okay, das fahren wir jetzt so zu Ende. Auch weil natürlich ganz viele im Paddock und auch unter den Fans der Meinung sind, dass Esteban Ocon es einfach nicht verdient hat, dieses Cockpit zu verlieren. verlieren. Also da kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das bis nächstes Jahr dauern wird. Aber natürlich wird Lance Stroll 2019 Force India fahren. Das ist gar keine Frage mehr. Er war ja auch zum Seatfitting schon da. Also das wissen wir. Aber ich glaube, es verzögert sich ein bisschen.
Ja, das glaube ich auch. Verzögern tut sich auch die Entwicklung bei Renault so ein bisschen, Ole. Ne? Carlos Sainz auf Platz 8, Nico Hülkenberg auf Platz 13. Auch da wieder einige Strafen aufgesammelt. Ja, und dann unglückliches Rennen für Nico Hülkenberg. Aber sowieso habe ich das Gefühl, dass bei Renault nicht wirklich viel geht aktuell. Ist natürlich gerade für das nächste Jahr, wo man Daniel Ricciardo an Land gezogen hat, eine interessante Gemengelage, weil man ja schon ein paar Schritte gehen wollte hin zu einem wirklichen Top-Team in der Formel 1. Aber diese Entwicklung stagniert.
Ja, da geht nichts. Also da ist aktuell nichts los. Übrigens Williams jetzt mit 3 Punkten, damit mehr Punkte auf dem Konto als Bayer Leverkusen. Das nur mal nebenbei. Und um das nochmal anzufügen, das wäre das Gleiche jetzt, als wenn man jetzt Leclerc, was wir am Anfang der Episode besprochen haben, in Ferrari setzen würde. Das ist doch das Gleiche, was passiert ist, als Giancarlo Fisichella 2009 plötzlich Ferrari gefahren ist. Das ist einfach eine totale Umgewöhnung. Und deswegen glaube ich übrigens nicht, dass man das macht. Deswegen glaube ich auch, dass man das nächstes Jahr macht und man auch für Esteban Ocon noch ein Cockpit finden möchte. Aber Renault ja ist mittlerweile so eine graue Maus geworden. Die Saison fing sehr gut an, aber ja, aktuell ist da nicht viel los. Da sind andere Teams, die das so aufmischen, Haas, Racing India, sag ich mal. Und ja, Renault kriegt dann halt nicht mehr viel ab, sagen wir mal so. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ihren 4. Platz in der Konstrukteurs-WM noch an Haas verlieren. Das sind nicht so viele Punkte Unterschied. Und wenn Haas so weiterfährt und Renault auch, ja, dann könnte das gut passieren. Für Daniel Ricciardo ist das natürlich vielleicht nicht so ein gutes Zeichen, wobei haben wir ja gelernt, der testet ja schon für nächstes Jahr. Ja. Von daher, aber nächstes Jahr werden natürlich die Karten auch nochmal neu gemischt. Also da hat jeder wieder die gleiche Chance. Aber gut, vielleicht geht in Singapur mehr, kann ich mir aber fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass sie da plötzlich auf diesem doch sehr speziellen Kurs, das neue Monaco, ja, da jetzt plötzlich wieder Bäume ausreißen, obwohl man talentierte Fahrer hat. Vielleicht, ja, Carlos Sainz ist jetzt auch bei McLaren, vielleicht hat der da auch nicht mehr so die Muße, irgendwie so richtig reinzuhauen, und Nico Hülkenberg ja tut, was er kann, aber es ist bei beiden dann auch sehr viel Pech. Und ja, mittlerweile ja, sind sie wirklich von anderen Teams überstrahlt, und das müssen sie natürlich in den nächsten Rennen irgendwie wieder umkehren.
Beim Thema rausreißen sind ein Unfall, der ihn vor 30 Jahren wahrscheinlich noch aus dem Auto rausgerissen hätte, hatte Marcus Ericsson am Trainingsfreitag im Sauber. Christian, da muss man wirklich erneut sagen, zum Glück sind die Formel 1 Autos so sicher. Das DRS ist festgeklemmt nach der DRS-Zone. Ja, und dann hat sie ihn gerissen. Einen ähnlichen Unfall hatte, Liberty hat das eingespielt, aber ich habe es vergessen, wer den Unfall auch ungefähr hatte.
Jetzt in Monster.
Ja, genau. Auch an derselben Stelle. Liberty hat das wunderbar zusammengeschnitten. Die haben ja auch bei Sebastian Vettel in derselben Kurve wie Michael Schumacher ist er ja abgeflogen.
Da gab es mal, glaube ich, einen Unfall. Ich glaube, Pizzonia oder sowas.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es ein verheerender Unfall. Marcus Ericsson hatte aber keine großen Probleme, konnte am Samstag dann wieder fahren, am Sonntag sowieso Platz 15, am Ende für ihn Charles Leclerc auf Platz 11. Ja, Christian, Thema Sicherheit bei den Autos. Ich glaube, jetzt haben wir 2 Wochenenden gerade bei Sauber erlebt, die erneut zeigen, wie sicher die Formel 1 ist, wie wichtig Halo auch ist, haben wir in 2 erlebt. Ja, und Marcus Ericsson hätte, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren diesen Unfall wahrscheinlich so nicht überlebt.
Ja, wobei ich finde, er sah auch spektakulärer aus, als er dann gefährlich war. Weil der Einprall, also der Einschlag in die Mauer, der war natürlich sehr abrupt, aber es war jetzt nicht so, wie zum Beispiel, was wirklich ein brutaler Unfall war, war der Kubica-Kanada-Unfall. Weil da einfach der Impact in die Mauer, der war so hart. Aber das war in dem Fall nicht so. Überschläge sehen halt immer super spektakulär aus, weil da auch richtig Dreck aufgewirbelt wird und viel kaputt geht am Auto. Aber der Fahrer selbst ist eigentlich nicht der ganz großen Kraft ausgesetzt. Weil die Grenze ist ja inzwischen eigentlich selten das Monocoque. Das übersteht die meisten Unfälle in der Formel 1. Die Grenze ist eher der Mensch. Also wenn du irgendwo frontal gegen eine Betonmauer einfach prallst, kannst du noch so gut geschützt sein, aber diese abrupte Verzögerung wird in deinem Körper die Organe einfach durcheinander wirbeln. Also die knallen im Körper hin und her. Und da gibt es halt eine Grenze, was man aushalten kann. Und diese Gehbelastung, die war jetzt bei Ericsson zwar auch anscheinend dreimal im Zuge dessen über 20 G, aber es war jetzt nicht der stehende Auffang von Energie innerhalb von kürzesten Millisekunden, sondern es hat sich halt alles schön abgerollt und langsam entladen. Deswegen glaube ich nicht, dass das so der gefährliche Unfall war. Er hat super spektakulär ausgesehen. Und natürlich kann da auch was passieren. Also ich will das jetzt gar nicht verharmlosen. Aber ähnlich, mich hat so ein bisschen erinnert an diesen Weber-Überschlag in Valencia vor Jahren mit Heikki Kovalainen damals, der natürlich auch mörderspektakulär ausgesehen hat, aber in Wahrheit völlig ungefährlich war. Also viel gefährlicher sind Dinge, wo jemand frontal wirklich so wo reinknallt, dass die Energie sehr, sehr schnell oder die Geschwindigkeit sehr, sehr schnell von, keine Ahnung, 300 auf 0 reduziert wird, dann wird es wirklich gefährlich. In dem Fall war es okay. Und ob Halo da jetzt wirklich was getan hat, wäre ich auch mal vorsichtig. Ich glaube auch, dass das beim Leclerc-Unfall in Spa nicht wahnsinnig viel Einfluss gehabt hat. Weil solche Unfälle haben wir immer wieder gesehen und es ist eigentlich nie was passiert. Irgendein Fahrer, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat am Monza-Wochenende auch eine richtige Feststellung gemacht. Meiner Meinung nach hätte man damals bei diesem 2012er Grosjean-Unfall, der ist da, auf wen ist er eigentlich drauf?
Alonso.
Ich weiß es gar nicht mehr. Alonso, okay. Dann wäre da am Halo, mit Sicherheit hätte man da auch Spuren gesehen und wäre das Halo auch beschädigt gewesen. Aber trotzdem ist ja dem Fahrer, wenn es Alonso war, damals ja nichts passiert. Ja. Aber klar, der Kasus Knaxus sozusagen ist, die Formel 1 wird immer sicherer, dazu trägt auch Halo bei. Und deswegen können wir heute auch über solche Unfälle so sprechen, weil vor, ich weiß nicht, 20, 30 Jahren wäre das natürlich nicht so ausgegangen, das ist richtig.
Stefan Dietrich schreibt, sauber wieder ein Rennwochenende zum Vergessen. Habt ihr eine Idee, was da los ist? Ich glaube, das sind einfach die gängigen Auf- und Abs beim Team Sauber, ne? Christian oder Ole?
Wie auch also ich weiß gar nicht, ob es zum Vergessen war, aber es ist halt sauber. Ja. Also die haben halt zwar gute Leistung gezeigt schon, aber es können das halt nicht konstant abrufen. Aber das muss man da glaube ich auch die vergangenen Jahre so ein bisschen sehen, wo man ja wirklich gar nichts gerissen hat. Ja, Felipe Nasser gefällt das. Und dieses Jahr ist es doch schon deutlich besser. Und wenn man sich mal anguckt, was Williams so macht, also da ist Sauber ja was Sauber im wahrsten Sinne des Wortes Ferrari gegen.
Ja, ein Rennwochenende zum Vergessen. Ja, auch da kann man das eigentlich nicht so richtig sagen. Toro Rosso, Pierre Gasly, immerhin in Q3 gefahren, Platz 9 am Ende in der Qualifikation, im Rennen Platz 14. Brandon Hartley ist ausgeschieden. Aber viel interessanter, Christian, ist doch die Diskussion um den nächsten Fahrer von Toro Rosso. Und da kommt jetzt ein Name ins Spiel. Ja, da hätte ich nicht gedacht, dass es da vielleicht noch die Chance auf ein Comeback gibt. Und in der Formel 1 scheint alles möglich zu sein. Daniel Kiat.
Ja, das halte ich tatsächlich von allen Varianten momentan für die realistischste, weil ansonsten gibt's nicht so viel. Also Dan Ticktum wäre ja noch einer, von dem man weiß, dass Helmut Marko einigermaßen viel von ihm hält. Der wird aber die Superlizenzpunkte nicht haben, voraussichtlich. Deswegen soll er noch ein Jahr nach Japan gehen.
Ist das eigentlich jetzt so der neue Move, dass man Leute bei Red Bull erstmal ein Jahr nach Japan schickt, bevor man sie ins Cockpit holt? Ist das jetzt so ein Ding? Das hat man ja bei Staffel van Dorn, das ist zwar nicht Red Bull, aber auch gemacht. So, wir finden keinen Platz. Hier, Japan. Gute Idee.
Ja, ich glaube, der Hintergrund ist ganz einfach, ja, dass diese Autos in der Superformula halt ähnlich das sind, was am nächsten an der Formel 1 dran ist, weil die GP oder Formel 2, muss man ja inzwischen sagen, das ist halt wirklich Nachwuchsformel, wohingegen die Superformula ja jahrelang eigentlich schneller und leistungsstärker war als die Formel 1, völlig unbeobachtet von unserer kleinen europäischen Blase, aber das waren die spektakuläreren Teile eigentlich. Das heißt, die Vorbereitung für einen Fahrer auf die Formel 1 ist mit Sicherheit besser, rein von den Autos her gesehen jetzt in der Superformula. Und dazu kommt noch, dass glaube ich auch dem einen oder anderen das ganz gut tut, mal auf sich allein gestellt zu sein, ja, oder was heißt auf sich allein gestellt zu sein, aber mal in einem fremden Land zu sein, ohne das europäische Wohlfühlbad rundherum. Ich glaube, das kann auch charakterbildend sein und deswegen tut man das jetzt. Aber um zurückzukommen auf Toro Rosso, also es werden da jetzt Namen genannt, Stoffel van Dorn zum Beispiel auch. Ich lasse mich gern überraschen, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Helmut Marko plötzlich Stoffel van Dorn bei sich im Team haben möchte. Würde mich sehr überraschen. Wissen tue ich gar nichts, muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen. Aber Dani Kwiat ist mit Sicherheit die realistischste von allen Möglichkeiten gerade, weil ich glaube, Red Bull hat ja nie zu ihm gesagt, du bist zu langsam für uns. An seinem grundsätzlichen Talent gab es eigentlich nie einen Zweifel, sondern das, was man ihm so ein bisschen vorgeworfen hat, war halt, dass er in den Augen von Helmut Marko oder von Red Bull eine mentale Schwäche hatte. Und da gab es jetzt auch eine Aussage am Wochenende, wo der Helmut Marko gesagt hat, wir glauben, daran hat er so ein bisschen gearbeitet. Und man hat ja auch bestätigt, dass er tatsächlich ein Thema ist. Jean-Éric Vergne wäre auch noch irgendwo nachvollziehbar gewesen. Der sagt aber von sich aus, er möchte das nicht. Also ich habe es nicht not, ich kann hier Rennen gewinnen und Meisterschaften in der Formel E. Wozu sollte ich wieder Formel 1 machen, um 10. Platz kämpfen und dann nach einem Jahr wieder rausgeschmissen werden? Kann ich nachvollziehen, diese Haltung. Und dann bleibt halt nicht mehr viel übrig. Die ganzen Japaner, die Red Bull gemeinsam mit Honda irgendwie ausbilden möchte, die sind alle noch nicht so weit. Die werden auch die Superlizenzpunkte nicht haben. Tiktum haben wir schon angesprochen, hat sie nicht. Brandon Hartley ist eh schon Notnagel, hat aber durch diese dünne Personalsituation halt wieder Chancen jetzt irgendwo. Und Pascal Wehrlein, glaube ich, das Thema kann man auch abhaken mit dieser, wie ich fand, wirklich witzigen Bemerkung von Dr. Marco, der da gesagt hat, naja, Pascal Wehrlein steht bei uns ganz hinten auf der Liste, weil wir die alphabetisch sortiert haben. Und man weiß ja auch, dass Mercedes Junior und Helmut Marco, das wird nicht unbedingt zusammengehen. Also ja, Danny Quirt, ich glaube tatsächlich, da würde ich 100 Euro drauf setzen, dass der nächstes Jahr wieder Formel 1 fährt.
Ach, ich habe es ja letzte Woche noch gesagt.
Ja, klar. Ne? Aber dass das wirklich passiert. Ja, tja, das
es ist geht, dann. Es ist halt keiner mehr da. Man muss ihn halt nehmen. Und ja, wie Christian schon gesagt hat, Bernd wird das nicht machen. Der war übrigens am Wochenende da. Aber ich habe ihn auch nicht zu Red Bull reingehen sehen. Also von daher. Und das macht doch keinen Sinn. Also es gibt, wenn man das Ausschlussverfahren nimmt, so wie bei Wer wird Millionär, dann lautet die Fahrerpaarung bei Toro Rosso wahrscheinlich Brandon Hartley und Danny Quirt nächstes Jahr.
Tja, auf jeden Fall. Das ist schon sehr irre. Wir müssen noch den Elefanten im Raum ansprechen. Stoffel van Doorn. Man hat sich entschieden, Stoffel van Doorn nächstes Jahr nicht mehr im Auto zu haben. Er ist also nicht der Triple H. Er ist der Test der Formel 1, um die Analogie weiter aufrechtzuerhalten. Ja, kein überraschender Move von McLaren. Logischerweise, Christian. Lando Norris bekommt das Cockpit, McLaren Nachwuchs. Trotzdem irgendwie interessant. Hätte jetzt tatsächlich doch davon ausgegangen, dass Stoffel van Doorn das Cockpit behält, eben weil sein Schwiegervater in Spee der Teamchef ist. Oder der ja, da verantwortlicher ist.
Ich glaube, aber dass gerade das auch gegen ihn spricht, um ganz ehrlich zu sein.
Echt?
Weil stell dir vor, wie verzerrt die Optik ist, wenn die Stoffel van Doorn behalten, der da am Jahresende dann, ich weiß nicht, die letzten 23 Qualifyings gegen Fernando Alonso verloren hat. Auch sonst sich jetzt nicht wahnsinnig mit Ruhm bekleckert hat. In Spa hat er ja meines Wissens, glaube ich, als erster Fahrer überhaupt in dieser Saison das Kunstglück vollbracht, wirklich in jeder einzelnen Session Letzter zu werden. In Monza auch wieder Qualifying Letzter, dann ein ganz anständiges Rennen gefahren. Also wie willst du erklären, als Gilles de Ferrand, dass ist jetzt der Fahrer der Zukunft. Ja. Also das hat natürlich dann Geschmäckle, wo jeder sagt, ja klar, ist halt der Schwiegersohn. Und ich glaube, das wird man sich nicht antun. Aber also ich glaube, wenn überhaupt, spricht das eher gegen ihn.
Aber mal im Ernst, Stoffel van Doorn in den Nachwuchsserien viele gebügelt. Erstens die Frage, ist Lando Norris wirklich diese Steigerung zu ihm? Weil ich persönlich hätte gesagt, nächstes Jahr bekommst du mit Carlos Sainz einen Gegner, den du auf jeden Fall Paroli bieten kannst. Das kann er. Carlos Sainz ist nicht unschlagbar. Warum man nicht sagt, Stoffel, pass auf, du kriegst die ersten paar Rennen auf Bewährung sozusagen. Du kannst dich beweisen nochmal. Aber ihn jetzt komplett rauszukicken, dann Zac Brown zu sagen, ja, ich sorge schon dafür, dass er irgendwo ein Cockpit hat. Ole hat ja lustigerweise bei Twitter dann auch IndyCar ins Spiel gebracht, dass dann van Doorn und Alonso nächstes Jahr IndyCar fahren zusammen. Ja, also ich finde es schon, irgendwie hätte man dem Jungen dann doch noch eine fairere Chance gegen einen anderen Gegner geben können.
Weiß nicht, da bin ich vielleicht zu hart und natürlich kenne ich auch nicht alle Hintergründe da bei McLaren, ja, deswegen ist das, bin ich in einer sehr, sehr, wie soll ich sagen, schwierigen Position, da jetzt was zu sagen, weil es ist unglaublich unfair, wenn ich ohne Kenntnis aller Fakten das beurteile, aber so von außen betrachtet, sieht es halt so aus, der hat 2 Jahre lang seine Chance gehabt und er hat es halt nicht geknackt. Ich glaube, was bei ihm, weil das der Auto fahren kann und sehr schnell ist, darüber gibt es überhaupt gar keine Diskussion. Das hat er hinlänglich bewiesen in den Nachwuchsformeln, hat sehr beeindruckend die TP2 gewonnen auch. Aber ich glaube, dass der rein in Sachen Talent einem Leclerc zum Beispiel um nichts nachsteht. Aber was Leclerc halt hinbekommen hat, auch nach einem schwierigen Start, dass der sich dann irgendwann, wie er auch immer das gemacht hat, aber auf Spur bekommen hat. Und der hat es halt jetzt hingekriegt. Und van Doorn, bei van Doorn ist, glaube ich, dieser Klick einfach, dieser Schalter noch nicht gefallen. Ich kann mir vorstellen, dass der noch fallen wird bei ihm, aber er hat halt echt lang die Gelegenheit gehabt und letztendlich ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen vielleicht wie am Aktienmarkt, dass man sich bei McLaren halt irgendwann fragen muss, so die Aktie fällt und fällt. irgendwann musst du halt auch mal verkaufen oder hältst du sie bis zum bitteren Ende und landest damit auf der Nase. Und wenn du gleichzeitig hast im Stall einen Lando Norris, den du ansonsten verlieren würdest an Red Bull, weil das wäre die Situation gewesen, sein Vertrag war ja so ausgelegt, entweder McLaren gibt ihm ein Formel-1-Cockpit oder er ist Ende September vertragsfrei. Und Toro Rosso, die Situation haben wir gerade besprochen, also da hätte er sehr gute Karten gehabt, dass man ihn da nimmt, dann würde ich mich auch für Lando Norris entscheiden, weil der hat seine Chance noch nicht gehabt, Stoffel von Dorn aber schon.
Okay, Stoffel von Dorn ist 26, ist jetzt nicht der Jüngste und die Fahrer werden ja auch immer jünger. Ja, auch da muss man die Frage stellen, Ole, wenn er nächstes Jahr kein Formel-1-Cockpit bekommt, schwant ihn das gleiche Schicksal wie Pascal Wehrlein, dass er kein Formel-1-Cockpit mehr bekommen wird?
Ja, natürlich. Also der wird nicht mehr Formel 1 fahren, sage ich jetzt mal so klar raus. Weil man sieht es ja immer wieder, jedes Jahr an den Cockpit-Situationen, so viele werden da nicht frei. Da wird halt nicht mehr so bunt durchgetauscht, zu den Zeiten, wo Martin Brundle irgendwie jedes Jahr in einem anderen Team gefahren ist. Das ist halt nicht mehr so. Und ich habe es auch schon getwittert, der kommende Formel-E-Weltmeister. weil das ist, glaube ich, einfach so der Weg, so den man dann so geht. Wenn man es in der Formel 1 nicht schafft, geht man dann halt in die Formel E. Kann ich mir ihn sehr gut vorstellen. Oder man macht es tatsächlich, dass man jetzt Stoffel van Dorn und Fernando Alonso zu den Indycars holt und da einfach bei McLaren fahren lässt dann in dem neuen Team. Vielleicht hat er da bessere Chancen. Das weiß man nicht. Vielleicht fährt er auch so Indycar, weil da muss man sagen, da fährt er mit den gleichen Autos wie die anderen. Vielleicht liegt ihm das Beste, vielleicht liegt ihm das Auto einfach nicht. Aber man muss halt sagen, klar, du sagst ja, nächstes Jahr kommt Carlos Sainz, da kann er sich vielleicht dann besser beweisen, aber er hatte jetzt 2 Jahre Zeit, irgendwas zu reißen. Und ich glaube, dass niemand jetzt erwartet hat, dass er Fernando Alonso auf regelmäßiger Basis schlägt, weil Fernando Alonso einfach ein Ausnahmefahrer ist. Aber zumindest, dass er näher dran ist, ja. Und gerade dieses Jahr ist es ja so, dass, keine Ahnung, Fernando Alonso wird im Qualifying 10. so nach dem Motto, und Stoffel van Dorn wird 18. Also der Abstand ist einfach riesig. Das ist zum Beispiel auch was anderes als bei Gasly Hartley, ja. Da weiß man auch, okay, Hartley ist vielleicht ein bisschen langsamere, aber der ist nicht so weit weg. Also die nehmen sich dann in den Rennen nicht so viel. Gasly hat einfach nur die Ausrutscher dann nach oben. Bei Sauber ist es auch ähnlich, ja. Ericsson ist nicht so viel langsamer als Leclerc, aber Leclerc kann das dann halt teilweise dann abrufen und sensationelle Leistungen rausholen, und Stoffel van Dorn kann das eben nicht, ja. Der ist halt einfach viel zu weit weg, und das war er auch schon letztes Jahr. Und von daher weiß ich, es gibt halt dann einfach keine Argumente für Stoffel van Dorn. Und wie man das dann ja auch, wenn man das genau liest, ist das jetzt auch schon länger bekannt. Es wurde natürlich jetzt zwar gestern erst als Pressrelease dann rausgebracht, aber ich glaube, die Entscheidung steht schon ein bisschen länger fest, dass Stoffel van Dorn nächstes Jahr da nicht mehr fährt. Und dann ist halt die Frage, es gibt 3 Möglichkeiten, glaube ich, Indycar, Formel E oder WEC, ja, eins von den 3 Sachen könnte es sein, außer, ja, er traut sich zurück in die Superformula, ja, da war er nicht unerfolgreich, dass er Auto fahren kann, das hat er bewiesen, aber er hat es halt nicht in der Formel 1 bewiesen, und von da bin ich mal gespannt, wo sein Weg hingeht. Ich hoffe nicht, dass wir ihn nächstes Jahr dann als Presenter beim belgischen Fernsehen sehen.
Nein.
So wie Julian Palmer.
Das sollte er nicht machen. Auch das werden wir natürlich über Starting Grid weiter beobachten. Nun ist es Zeit, uns zu verabschieden. Nicht für diese Sendung, aber von Christian Nimmervoll. Der gute Mann muss nämlich weg. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Christian, dass du heute dabei warst.
Bitte gerne, hat mir Spaß gemacht, und ich freue mich schon drauf, mir dann auch den letzten Teil noch anzuhören.
@mst_.
Also nicht jetzt live, sondern dann hinterher.
@mst_christian_n, wenn ihr ihm bei Twitter folgen wollt, denn wir machen noch eine kurze Pause und dann gleich Christian, Ole Waschkaus, Monza-Abenteuer, wieso das zustande kam, dass er für Nico Rosberg die YouTube-Videos gemacht hat. Ja, und noch ein paar eurer Rezensionen bei iTunes. Die machen wir alles noch gleich hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren ist mein Name. Ole Waschkau ist mein Co-Moderator. Und lieber Ole, du hast ein Abenteuer hinter dir. Und da kann man wirklich sagen, das war schon ziemlich geil, als du, ich sag mal so, uns oder mir bei WhatsApp willkommen bei Formel 1 geschrieben hast und da eine Mail war von Georg Nolte, dem Manager von Nico Rosberg. Jan Ole is going to Monza. Jetzt erzähl mal, wie kam das zustande? Was hast du genau gemacht? Hau mal alles raus, was du raushauen möchtest.
Ich habe das Gefühl, du hast dich mehr gefreut als ich.
Das Gefühl hatte ich ehrlich gesagt auch.
Also das Ding ist, es war reiner Zufall. Ich habe zufällig bei Twitter gesehen, dass jemand gesucht wird halt, also ganz allgemein, Videografen, ja, und dann habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass das wohl irgendwas mit Nico Rosberg zu tun hat. Dann habe ich einfach mal geschrieben, weil ich mir dachte, okay, das mache ich ja beruflich und ich kenne mich ja auch ganz gut mit der Formel 1 aus, ja, das ist vielleicht hilfreich. Und dann ging das halt ganz schnell, dann irgendwie hin und her geschrieben, irgendwie Sachen geschickt und sowas, dann getroffen und dann, das war am Mittwoch, muss man sagen. Und dann ging das relativ fix. Ja, und dann war ich Samstag da, nachdem ich Freitag dann meinen Flug um 5 Minuten verpasst hatte. Und die sehr unfreundliche Dame bei Eurowings, fliegt übrigens bitte nie mit Eurowings, lasst es einfach. Das ist einfach ein sehr merkwürdiger Laden, mich sehr angepumpt hat dafür. Dann bin ich dann Samstag in der Früh geflogen. Letztendlich hat das am Timetable überhaupt gar keinen Unterschied gemacht. Dann tatsächlich nur für meinen Schlaf, sag ich mal. Aber dann ging das Samstag dann direkt los und dann habe ich Nico dann relativ schnell kennengelernt. Und dann, bin ich quasi ihm den ganzen Tag hinterhergelaufen mit meiner Kamera und habe Videos und Fotos gemacht. Und das war sehr interessant. Also das, also muss man sagen, ich glaube, das Ding ist halt, wenn man als Fan seinen Paddock Pass hat und vielleicht in die Boxengasse darf und sowas, ist das nochmal eine Stufe aufregender. Aber so ist es ja halt mein Job gewesen. Und du nimmst das dadurch natürlich ganz anders wahr. Ja? Weil das für dich dann einfach so ein bisschen Arbeit ist. Natürlich ist es beeindruckend und sowas. Allerdings kann ich euch auch sagen, so spektakulär ist jetzt, das ist auch nicht im Paddock rumzulaufen. Also das ist jetzt nicht irgendwie was, also es ist natürlich schon was Besonderes, das ist klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass dann sagst du so, boah, voll krass hier, alles so, ne? Sondern das ist ja letztendlich eine Arbeitsatmosphäre und die Leute laufen da durch die Gegend irgendwie so und ist eigentlich relativ ruhig, relativ entspannte Atmosphäre und sowas, aber war natürlich ein sehr intensives Erlebnis, weil die Tage natürlich dementsprechend lang waren dann auch und sonntags ging es ja direkt weiter. Und Nico hat auch einen sehr, sehr vollen Terminkalender, muss man sagen. Dadurch, dass er natürlich für RTL arbeitet, für Sky UK und für Sky Italia. Und da muss er dann natürlich hier jetzt dann muss er kurz rüber irgendwie und so weiter und so fort. Also es ist schon ziemlich stressig. Sehr viel Gerenne, ja, sehr viel Konzentration. Und das war schon ein sehr besonderes Erlebnis. So. Das ist, wenn man natürlich Fan ist, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Und es ist schon sehr interessant, das dann zu sehen. Übrigens für die Leute, die es vielleicht gesehen haben oder noch nicht gesehen haben, wenn ihr Paddock Pass einschaltet, dann seht ihr mich durch Bild laufen. Also das und ja. Ich war auch bei RTL, habe ich mir sagen lassen von Marcel Becker, weil ich Sebastian Vettel fotografiert habe. Es war wirklich super. Also es ging natürlich auch alles sehr schnell. Also wie gesagt, Mittwoch kam da der Kontakt zustande und Samstag war ich dann schon in Italien. Eigentlich hätte ich ja Freitag schon da sein sollen. Und das ist, da kann man sich gar nicht mental irgendwie richtig drauf vorbereiten, sondern das ist einfach sehr, sehr kaltes Wasser. Aber es ist auch sehr interessant und es ist auch sehr interessant zu sehen, doch wie beliebt Nico dann ist. Von den Fans irgendwie, also er kann keine 5 Meter durchs Fahrerlager gehen eigentlich, ohne von irgendjemandem angesprochen zu werden. Und auch da vorm Eingang in den Paddock dann ist so eine Fanschlange, sage ich mal, wo natürlich die Autogrammjäger und so warten. Also das ist schon sehr beeindruckend, muss man sagen. Allgemein auch doch interessanter Tag. Also ich bin auch zum ersten Mal Helikopter geflogen. Das ist einfach auch eine Sache, über die man dann nicht nachdenkt, sondern man steigt dann einfach ein und wird dann zu so einem irgendwie Dinner in so einem Weinchateau irgendwie geflogen, also auch sehr, sehr besonders. Also insgesamt sehr, sehr intensiv, aber auch sehr gut. Also es war jetzt für mich, auch wenn es natürlich Arbeit war, war es jetzt eigentlich keine richtige Arbeit in dem Sinne, boah, ich muss das jetzt machen, sondern hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wie ist er denn so, der Nico?
Der Nico ist super. Also sehr umgänglicher, relaxter, einfacher Typ. Also nicht im Sinne von doof oder im Sinne von nicht viel rauszuholen, sage ich mal, sondern sehr umgänglich einfach und so nicht sehr kompliziert und sehr, sehr menschlich auch. Also tatsächlich auch so ein bisschen so, wie man ihn so vor der Kamera so sieht. Also das ist alles sehr authentisch, muss man sagen. Und wirklich auch, also allgemein war es trotz des Stresses, die man hat, sehr entspannt, war auch sehr hilfsbereit und sehr, sehr locker und sowas. Also das ist alles ein cooler Typ einfach. Das ist wirklich, solltet ihr mal kennenlernen.
Ja, wär schön. Hätte ich jetzt nichts gegen an und für sich, ne? Also ich glaube, deswegen habe ich mich auch so besonders für dich gefreut, weil es ja einfach mein Lieblingsfahrer ist, war.
Ja, wir wissen ihn, du bist ja der absolute Rosberg-Nerd, ja. Fanboy, ja. Der absolute Rosberg-Fanboy.
Ja.
Also wirklich insgesamt sehr, trotz des Stolzes, sehr entspannt irgendwie. Ja. Und sehr, 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 sehr interessant auch einfach, das so dann alles zu sehen und sowas. Also das war wirklich, wirklich, wirklich gut.
Da schäme ich mich auch gar nicht für, dass ich Rosberg-Fanboy bin. Ne? Muss man ja eigentlich auch gar nicht. Ist ja ein solider Typ. Es hat eine Vorbildfunktion, ist gut gefahren, ist Weltmeister geworden, also alles richtig gemacht und macht jetzt sein Ding, macht jetzt auch einen Podcast, Beyond Victory heißt der. Könnt ihr mal reinhören.
Wieder anhören.
Ausgabe mit Bernie Ecclestone, mit wem auch sonst. Ja, da das Thema, was sie da besprechen, ist natürlich interessant für Nico Rosberg aktuell. Es geht irgendwie um Business, es geht um Erfolg. Also ich glaube, er will jetzt auch so, also ich habe das Gefühl, er will sich auch so ein bisschen entfernen vom reinen Formel-1-Fahrer, sondern auch jetzt Businessman werden und Influencer und sowas, klar, logisch. Macht die erste Ausgabe jetzt teilweise schwer zu hören, wenn ich einfach ehrlich bin. Und ich glaube, das kann man auch sein, ist ja auch Feedback. Vielleicht hört es jemand von dem, der das mitproduziert, keine Ahnung. Jedenfalls, glaube ich, muss man da die Waage halten. Aber hört es euch einfach mal selber an. Bernie Ecclestone in einem Podcast zu hören, ist natürlich generell erstmal ganz cool, weil man, glaube ich, nicht damit rechnet, dass er aber sowas mitmachen würde. Aber klar, wenn Nico anruft, dann trifft man sich auf Ibiza und macht das dann, ist ja klar. Wie ist denn das jetzt bei dir? Also kann sich daraus jetzt was Längerfristiges entwickeln? War das jetzt ein One-Night-Stand sozusagen? Was ist so dein Gefühl? Und können wir schon Ergebnisse bei YouTube sehen von dem, was du gemacht hast?
Nein, also ihr könnt natürlich die Rennanalysen sehen. Die sind schon online. Der Vlog ist vielleicht jetzt dann, wenn ihr es hört, online, vielleicht auch nicht, müsst ihr einfach mal gucken auf seinem offiziellen YouTube-Channel und natürlich auf dem deutschen YouTube-Channel, denn er macht die Vlogs ja immer auf Deutsch und auf Englisch und also ich hätte nichts dagegen, wenn das längerfristig wird, ich bin da total offen. Das hängt dann natürlich auch davon ab, so wie die Gemeinde die Zusammenarbeit bewertet wird von der anderen Seite und wie man so miteinander klarkommt, hat aber das Gefühl, dass Nico und ich uns ganz gut verstanden haben. Er fand das auch gut, dass ich da, oder allgemein fand ich es gut, dass ich mich dann mit dem Thema auch auskenne. Und mich dann auch so ein bisschen, ich möchte mehr Fachsimpeln sagen, mit ihm das konnte. Und ja, also wie gesagt, ich bin da total offen. Ich habe keine Ahnung, ich habe da gar kein Bauchgefühl. Wenn es dann irgendwie längerfristig wird, cool. Wenn nicht, ist es auch cool irgendwie. Weil dann war das einfach ein interessantes Erlebnis. Und man kann damit dann einfach andere Sachen einstellen.
Ja.
Also von daher wirklich, also wirklich cool. Und wir haben uns auch wirklich gut verstanden, auch sehr nett unterhalten dann später noch. Und ja, das war alles sehr zufriedenstellend eigentlich von meiner Seite aus. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn du jetzt da gewesen wärst, als normaler Fan, hättest du einen Paddock Pass in der Hand gehabt, dann hättest du dich wahrscheinlich eingeschissen vor Nervosität. Aber für mich war das jetzt nicht so, also es war cool, also bitte jetzt nicht falsch verstehen und ich will jetzt wieder sagen, ich hätte schlechte Laune oder sowas. Aber es ist einfach was anderes und ich bin da auch ein anderer Typ. Also ich gehe jetzt auch nicht zu Leuten hin und frage die nach dem Autogramm. Ja? Das mache ich einfach nicht oder oder keine Ahnung. Also ich habe vorhin erzählt, ich stand Esteban Ocon dann irgendwie mit drei Pink Panthers. Hätte ich theoretisch zu ihm hingehen können und jetzt sagen können, hier, feste Bahn, hier können wir mal ein Foto machen, aber so bin ich einfach nicht drauf. Also das mache ich auch bei, wenn ich Prominente oder sowas sehe, mache ich das generell nie, weil mir es unangenehm ist, die dann da irgendwie zu stören und sowas. Sondern ich bin dann eher so der Beobachter. Und ja, letztendlich ist es dadurch, dass man da ist und da arbeitet, eigentlich eine gewisse Normalität, wenn dann irgendwie Kimi Räikkönen an einem vorbeiläuft. Das ist einfach, oder keine Ahnung, Damon Hill da steht zum Beispiel, oder David Coulthard einem die Hand schüttelt und sagt, dass man offensichtlich sehr viel Pizza isst.
Hat er gesagt?
Hat er einen Gag gemacht. Fand ich sehr gut, muss ich sagen. In der Boxengasse. Das ist einfach, das nimmt man dann einfach so mit. Das ist einfach dann so eine gewisse Normalität einfach. Das ist dann nicht so, boah, krass, ja. Oder dass man dann zum Beispiel plötzlich irgendwie durchs Paddock rennt und dann plötzlich so eigentlich mehr oder weniger auf dem Podium steht, wenn die ganzen Tifosis da unterstehen. Das ist dann einfach so in der Situation. Ja, das realisiert man nicht so richtig, was das da gerade ist, sondern man arbeitet da und das ist eine gewisse Normalität und es ist auch eine gewisse Unaufgeregtheit einfach. Weil dieser Paddock letztendlich ist so ein abgeschlossener Zirkus eigentlich. Jeder kennt jeden eigentlich, ja, also ist eigentlich eine sehr lockere Atmosphäre tatsächlich. Aber ich glaube, wenn man als Fan da ist und wirklich, dann ist es total aufregend, mal irgendwie dann die Leute zu sehen, Max Verstappen dann irgendwie da und dann kommt da Lewis Hamilton und was weiß ich was. Fernando Alonso habe ich ja leider nicht gesehen, also ich weiß nicht, wo er war, keine Ahnung. Gut, Kevin Magnussen habe ich auch nicht gesehen, aber gut, Kevin Magnussen halt.
Aber ich glaube dir nicht, dass du nicht ein bisschen aufgeregt warst da drin. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass bei allem
Verständnis dafür,
dass es ja, das ist ja ein Job. Echt? Also dafür, dass es ein Job ist, bist du ja trotzdem auch irgendwie Fan. Und weiß ich nicht. Also ich glaube, ich könnte mich
ja, davon natürlich.
Trotz Job
aber nicht freimachen. Aber du konzentrierst dich ja auf andere Sachen. Ja, weil du schon. Bist ja in diesem Ding auch mit drin. Also es war, ich sage jetzt nicht, dass es langweilig war, um Gottes Willen. Ich sage jetzt nicht, boah.
Nein.
Okay, so. Aber es sah jetzt nicht, oh Gott, da ist Max Verstappen. Ja. So war es nicht. Sondern das war dann, hier, cool, Max Verstappen, okay, mache ich einen kurzen Shot. Oder hier geht Mick Schumacher vorbei, okay, das nehme ich mit irgendwie. Es geht halt auch alles sehr schnell. Also genauso schnell wie die Formel 1 auf der Strecke ist, so schnell ist sie auch hinter den Kulissen. Ja, also das ist, du musst halt dann plötzlich da sein und dann hat er da den nächsten Termin und hier und da und dann irgendwie bla, zack, 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 zack. Also wer glaubt, dass er bei den Rennwochen weniger zu tun hat, als noch als aktiver Fahrer, weil zu seinen ganzen Medienaktivitäten kommen dann ja noch Interviews und Sponsorentermine und all sowas. Also der täuscht sich da. Also da hat er schon richtig viel zu tun und das darf man nicht unterschätzen. Da muss man halt einfach so ein bisschen auch auf Takt sein einfach. Ne? Also da kann man nicht sagen, ach gut, ja, ich gehe jetzt nochmal kurz irgendwie, gehe jetzt mal was essen, lassen wir da irgendwie Zeit, sondern dann muss man halt das dann vielleicht in 2 Minuten einfach sich was reinschaufeln. Es ist einfach total interessante Atmosphäre, irgendwie da dabei zu sein, ein Teil davon zu sein, ja? Was man als Fan nicht ist. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Als Fan ist man, auch wenn man Paddock-Pass hat, immer noch außenstehender. Dann ist es auch wenn, keine Ahnung, Heiko Wasser an einem vorbeirennt, komplett was irgendwie was Besonderes. Aber so ist es halt genau anders. Also ich hab's jetzt, es war schon aufregend, muss man sagen, natürlich, aber man realisiert das nicht so in dem Moment. Wie gesagt, man steht in der Boxengasse und dann sagt man, okay, Nico ist gerade auf dem Podium, dann müssen wir irgendwas machen, dann irgendwie schnell da rumgerannt, irgendwie da hoch, wo ist das Podium, da irgendwie rauf, okay, und nee, und dann, ja, und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, 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 sehr intensiv einfach. Mit allen Eindrücken und sowas. Also da ist man dann danach auch erstmal irgendwie komplett leer. Und aber es macht unglaublich viel Spaß.
Okay. Ja, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich glaube, ich wäre trotzdem total ausgeflippt. Trotz Arbeit.
Du bist natürlich, ja, aber es ist auch eine Typfrage. Also ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, wenn du auch wirklich wenn du dabei gewesen wärst und den Paddock Pass hättest, es ist halt, von außen ist es halt total, boah, krass. Ja, und wenn man dann mal da drin ist, merkt man, das ist eigentlich gar nicht so krass. Ja, es ist halt, also die Leute arbeiten hier auch und es ist einfach so eine lockere Atmosphäre. Es ist halt wie so ein bisschen so zwischen Freizeitpark und Büro. Sag ich mal, und dann ist es einfach selbstverständlich, dass man einfach dann bei Mercedes was isst. Ja. Tanja Bauer nehmen, meine Sitze.
Tanja Bauer. ja, die ja auch im deutschen Rennanalyse Vlog angesprochen hat. Ist auch ein verqueres Bild, sie in Mercedes-Teamkleidung zu sehen irgendwie.
Also, ja, ich habe mich auch erschrocken. Ich habe das doch wieder vergessen gehabt, dass sie da jetzt arbeitet.
Ja.
Aber ja.
Hat es dir geholfen, dass du diesen Podcast machst? Hast du erwähnt, dass du diesen Podcast machst?
Ja, natürlich. Also ich glaube, letztendlich war das auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann genommen wurde. Dass ich mich natürlich mit der Formel 1 auskenne, was natürlich eine große Hilfe ist, weil du weißt natürlich so, welcher Fahrer ist, und so weiter, ja. Und B, macht dann natürlich jetzt seinen eigenen Podcast. Das zeigt auch einfach, dass Podcasts sind halt momentan sehr in. Ja, das muss man auch sagen. Und hat, glaube ich, mit dazu beigetragen. Ja. Und ich habe das natürlich erzählt, er fand das auch total interessant, dass ich einen Formel 1 Podcast macht, nicht nur weil er jetzt auch einen macht, sondern fand das total super. Habe ihm dann auch F1 TV erklärt, das fand er auch total interessant.
Kannte er gar nicht, ne?
Wie bitte?
Kannte er gar nicht.
Nee, nicht so richtig, glaube ich. Aber vielleicht hast du natürlich dann auch nicht so den Bezug dazu, dass du, weil du kriegst es natürlich auch so mit und du arbeitest ja da. Also es ist auch interessant, wie wenig man eigentlich von einem Rennwochenende mitkriegt. Ja, als wenn man vom Fernseher sitzt, zu Hause. Ja, also gut, aber man kann das Porsche Supercup Qualifying sehen. Das ist ja auch gut.
Ja, immerhin, ne? Also, was muss ja sein. Ja, Nico Rosberg bei uns im Podcast, das wäre natürlich noch so eine Sache. Vielleicht ja irgendwann mal.
Ich versuche es hinzukriegen.
Vielleicht irgendwann mal. Ich habe es ja auch schon versucht, ja? Aber.
Da konnten Sie sich auch noch dran erinnern. Also das ist jetzt auch gar nicht, also vielleicht kommt er mal vorbei. Ja. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
Die Tür ist offen. Wirklich.
Ja. Wie bitte?
Die Tür ist offen für ihn.
Die Tür ist sehr weit offen. Die Tür ist so weit offen, wie die Gegner sie für den Ricardo immer lassen. So weit offen ist die Tür.
Okay. Ja, dann habt ihr, glaube ich, alle Informationen zu Oles Wochenende bekommen, die wir euch geben konnten. Mal schauen, was daraus wird. Vielleicht bist du ja dann in Zukunft auch unser rasender Reporter vor Ort, so neben dem Job.
Man weiß es nicht. Der Rasenreporter.
Der rasende Reporter, der zu viel Pizza isst. Starting Grid MSR, kicktipp.de, unser Tippspiel läuft natürlich. War ein bisschen verwirrend an diesem Wochenende, weil er erst spät dann auch eingetragen worden ist, dass Romain Grosjean disqualifiziert worden ist. Deswegen ist der Tagessieger Günzelsen mit 120 Punkten.
Günzelsen?
Ja.
Herr Günzelsen.
Günzelsen, so heißt der Mann. Er ist auf Platz 102, ich auf Platz 98. Mal gucken, wo ist Ole?
Ich habe 109 Punkte geholt.
Ey, einen Punkt mehr als ich.
Also, das war nicht so schlecht.
Nee. Ja. Ich habe das Qualifying, haben wir ja beide komplett richtig getippt, ne?
Natürlich, aber natürlich Kimi auf die Pole getippt.
Obwohl du hast in dem Podcast noch nicht auf die Pole getippt.
Ja, klar, aber so ein bisschen nochmal. Ich tippe im Podcast immer so ein bisschen was anderes, so als dann in meinem privaten
Tipp. Ich tippe immer das, was ich hier auch sage. Außer Magnussen auf 3, das habe ich in Belgien auch nicht getippt. Das kann man aber auch nicht von mir verlangen, finde ich. Ne?
Nee, das stimmt.
Auf Platz 1 aktuell immer noch Sammy, auf Platz 2 jetzt Nilos 23, auf Platz 3 Yves 2000, auf Platz 4 Astra 40 und dann noch einige, die noch den Anspruch haben, auf Platz 1 zu landen in der Saison. kicktipp.de/startinggridmsr, auf jeden Fall jede Woche tippen. Ein Preis wird noch bekannt gegeben. Und zum Abschluss machen wir heute iTunes-Rezension, würde ich sagen. Und beginnen mit der von Speedy Ani, 5 Sterne. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf meine letzte Nachricht-Rezension neue Themen eingehen würdet. Danke und weiter so. Das ist dann wahrscheinlich SV425, hat gleich mal mehrere Namen bei iTunes. Ich meine, Dankeschön, ja. Für mehrere 5-Sterne-Rezensionen. So muss man das natürlich machen. Mehrere Accounts, mehrere 5-Sterne-Rezensionen für Starting Grid. So läuft der Hase nun mal. Da ging es um den Begriff Topfahrer. Das machen wir in der nächsten Ausgabe. Versprochen. Dann eine neue 5-Sterne-Rezension von Michael-Eisele. Vielen Dank, Jungs, dass ihr den Podcast auch in der Regelmäßigkeit macht. Freue mich auf jede neue Folge. Sehr gute Mischung aus Unterhaltung, Tiefgang und Hintergrundinfos. Es wäre toll, wenn ihr noch öfters mal Experten aus der Szene hinzuziehen würdet. Marc, Maxi und Sascha waren Highlights. Alex Wurz wäre mal eine tolle Sache. Alex Wurz haben wir angefragt für ein kleines Special Richtung McLaren und Williams. Hat er aber abgesagt. Aber es heißt nicht, dass er nicht mal kommen würde für eine Ausgabe, für etwas Allgemeineres vielleicht. Aber den haben wir auf der Liste, keine Sorge. Tanja Bauer und Toto Wolff, beide eher nicht. Obwohl ich ja noch ein Interview mit Toto Wolff offen habe, das kann ich einfach mal so sagen, aber das ist noch nicht zustande gekommen. Ja. Auch eine
Hättest du was gesagt, ich habe mal gefragt, Toto, hier, wie sieht's aus?
Ja,
Komm mal lang.
Er ist mir noch schuldig. Aber vielleicht machen wir das noch. Ja. Auch da werde ich nochmal hinterhergehen. Tanja Bauer, ja, eher nicht. Auch eine Ausgabe mit mehr Infos zu euch Podcastmachern. Beruf Entstehung Motorsport.com. Zu unserer Entstehung oder zu der von Motorsport.com. Wäre toll.
Was hat das? Vielleicht können wir mal irgendwie eine Q&A-Ausgabe machen, wo ihr mal nicht nur Formel-1-Fragen stellt, sondern wo ihr uns auch mal andere Fragen stellt.
Ja.
Damit wir nicht jetzt drüber reden sollen, wer unser Lieblings-Haas-Fahrer ist oder irgendwie sowas. Vielleicht wäre das mal angebracht, dass man einfach mal eine Q&A-Ausgabe nur zu uns macht.
Ja.
Damit ihr uns mal noch ein bisschen besser kennenlernen könnt.
Das können wir machen. Macht doch mal ein Thread im Dingsbums auf. Im Forum.
Ja.
Last but not least
Ein Thread im Forum, ganz genau. Im Power Wrestling Forum. Power Wrestling Forum.
Last but not least, Grüße. Eine kleine Kritik, insbesondere an Ole. Ihr habt doch auch eine gewisse Vorbildfunktion und ich finde die immer wieder abwertenden Kommentare gegenüber Fahrern wie Van Dorn, Maldonado etc. eher unpassend. Nicht alle sind Schumachers, klar, aber sie haben es in die Formel 1 geschafft und gehören zu den Besten der Welt und fahren mit verbundenen Augenkreise um uns Fans. Bei Maldonado glaube ich das nicht. Ich finde, man sollte daher nicht so abwertend über solche Fahrer reden, auch wenn das in unserer Gesellschaft gerne überall gemacht wird. Deswegen ist es noch lange nicht gut oder richtig. Danke, macht ansonsten weiter so.
Naja, also da muss man jetzt auch sagen, wirklich abwertend ist das nicht. Es ist alles auch so ein bisschen auf so einer ironischen Ebene. Natürlich sind das gute Fahrer, das ist auch ganz klar. Aber Schaffel van Dorn ist halt, ja. Übrigens, ich habe ja die Chance, das neue Formel 1 Spiel zu bekommen, von dir, Kevin.
Ja.
Ja, muss man natürlich sagen. Und ich bin bereit, wenn sich genug Interessenten finden, die Van Dorn Challenge Start zu machen und versuchen mit Fernando Van Dorn, wollte ich gerade sagen, ach, vielleicht nenne ich den Fahrer auch so, nein, mit Stoffel Van Dorn die Weltmeisterschaft zu gewinnen und das auf YouTube online zu stellen. Aber auch nur, ja, wenn ihr da Bock drauf habt. Also sagt mir, ob ich die Van Dorn Challenge machen soll und mich dadurch quälen soll mit Stoffel, weil es ist ja, muss ich auch dazu sagen, ihr habt nicht mehr viel Chance, die Van Dorn Challenge zu machen.
Nee.
Es ist bald vorbei und vielleicht in Singapur schön 2 Stunden Stoffel Van Dorn Cockpit View. Wer das macht, also der kriegt vielleicht sogar eine kleine Fanta ohne Eis.
Mit der neuen F1 TV App auf Android und iTunes könnt ihr natürlich auch trotzdem das Supersignal noch gucken, ja.
So.
Also die Möglichkeit geben wir und natürlich die Kollegen von F1 TV euch jetzt. Ja, also das mit den 2 Kameras funktioniert jetzt übrigens sehr empfehlenswert, diese App. Hat super funktioniert am Wochenende, auch im mobilen Internet bei mir hier. Kann ich nur empfehlen. Echt eine gute App für F1 TV. Zaune 14 gibt uns 5 Sterne bei iTunes. Ich kann nur Positives über den Podcast sagen. Bin seit der Winterpause auf den Podcast aufmerksam geworden. Ich persönlich finde den Podcast, den ihr mit eurem Team auf die Beine stellt, einfach super und sehr informativ. Auch der Humor kommt nicht zu kurz. Möchte mich bei euch bedanken. Macht weiter so. Dankeschön. Till schreibt, liebes Starting Grid Team, ich höre euren Podcast nun schon seit weit über einem Jahr und habe mich entschlossen, nur eine 5-Sterne-Bewertung zu schreiben, weil in meinen Augen auch zu viel ungerechte Kritik aufkam. Die Aufnahmequalität des Podcasts hat sich mit der Zeit deutlich verbessert. Was früher ein Graus war, ist heute doch sehr angenehm. Lediglich Ole spricht manchmal so schnell, dass ich jedes Mal denke, ich bin aus Versehen auf die Taste für die doppelte Geschwindigkeit gekommen. Aber das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Man muss immer bedenken, dass die Jungs das freiwillig und nebenher machen und das, obwohl sie nicht mal wahre Fanboys sind. Die Länge finde ich super, die Werbung stört mich nicht und wen sie stört, der soll einfach daran denken, dass der Podcast kostenfrei und die Werbung auch überspringbar ist. Zum Inhaltlichen, ich finde es gut, dass ihr einen objektiven Experten habt und darüber hinaus mit eurer eigenen Meinung diskutiert. Das macht doch den Charme der Sendung aus. Auch wenn ich oft anderer Meinung bin als ihr und euch bei jeder Folge lautstark widerspreche, möchte ich euren Podcast nicht mehr missen. Er ist die perfekte Vor- und Nachbereitung für die Rennen, lediglich ein paar Gäste auch außerhalb der Sommerpause würde ich mir wünschen. Eine Folge mit Christian Danner beispielsweise würde ich großartig finden. Ansonsten bleibt wie ihr seid und macht weiter so. Viele Grüße aus Potsdam. Till, PS, falls diese Bewertung vorgelesen werden sollte, grüße ich an dieser Stelle gerne mein zukünftiges Ich. Hashtag Forever Alone. Ja. Ein netter User.
Grüße zurück. Ja, übrigens, Christian Danner, das kann ich gleich sagen, das wird schwierig, weil der ja mit Motorsport Magazin was zu tun hat.
Ja.
Das wird, glaube ich, eher aussichtslos.
Ja, aber auch für ihn steht die Einladung natürlich, ne?
Die Einladung steht ja für alle. Ich würde ja gerne, vielleicht ist es irgendwie möglich, Fernando Alonso hier in die Show bekommen, um ihn zu fragen, ob er Lust hätte, am 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilzunehmen. Also wer jemanden vielleicht kennt jemanden, der Fernando kennt, dann gerne Kontakt an mich.
Ja, gerne, machen wir. Ein netter User schreibt 5 Sterne, ich höre jetzt seit der Winterpause den Podcast und kann nur Gutes berichten und eine Aussage hat mich dazu verleitet, jetzt auch mal was zu schreiben, denn ich bin dir dankbar. Ich schaue erst seit Mexiko 17 die Formel 1 und finde daher das Halo gar nicht so hässlich, sondern fand es von Anfang an eigentlich sogar schön und zu den Autos passend, denn wenn man jetzt nicht so wie ihr schon seit Jahren und Jahrzehnten Formel 1 guckt, ist es gar nicht schlimm, wenn da auf einmal ein Bügel drauf sitzt. So, hab jetzt eh schon zu viel geschrieben, macht weiter so wie bisher, höre 3 Formel 1 Podcasts und ihr seid mit Abstand der Beste. Vielen Dank, netter User. Da hast du recht. Und mit 5 Sternen noch Dr. Mamba. Bin seit der Folge mit Marc Surer dabei, euch zu hören. Welche Folge mit Marc Surer ist natürlich die Frage. Haben wir schon einige gehabt. Könnt ihr im Archiv auf meinsportradio.de alle nachhören. Bis jetzt kann ich aber einfach nur sagen, ihr seid spitze. Sehr informativ, super Interviewpartner und alles in allem auch gute Unterhaltung. Macht weiter so, einen Stammhörer mehr habt ihr schon mal. Vielen Dank, Dr. Mamba. Vielen Dank euch fürs Zuhören, denn das war's mit Starting Grid für diese Woche. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da, vor dem großen Preis von Singapur, dem F1 Night Race, dem einzig wahren Nachtrennen in der Formel 1. Da, wo wir natürlich auch
noch und dem besseren Monaco. So, jetzt mache ich zum Ende mal hier nochmal ein Fass auf. Es ist eine Tortur. Wie gesagt, Van Dorn Challenge. Gibt eine kleine Fanta ohne Eis, würde ich mir überlegen.
Und wer weiß, ob du nicht auch nach Singapur fliegst?
Nee, kann ich dir schon sagen, dass das nicht passieren wird.
Das wird nicht passieren, warum?
Nein, weil Nico nicht in Singapur ist.
Ach so, dann in Russland wieder.
Mal gucken.
Mal gucken.
Mal gucken.
Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. @MikeWeiss, MikeWeiss, wenn ihr Ole folgen wollt. @KS_0811, wenn ihr mir folgen wollt. @MeinSportRadio, wenn ihr mein Sportradio folgen wollt. Bleibt uns gewogen. Schickt eine Mail an kevin.scheuren@meinsportradio.de, wenn ihr Fragen, Ideen, Anmerkungen, Lob, Kritik habt. Freuen wir uns drüber. Jedes Feedback ist willkommen. Ole erzählt euch gleich noch, wie ihr in unsere Starting Grid Facebook Gruppe kommen könnt. Ich sag euch, dass wir eine Starting Grid Facebook Seite haben. Wenn ihr in keine Gruppe kommen wollt, könnt ihr die einfach liken. Bekommt da weitere Informationen zu den Sendungen. Ja, hört weiter fleißig. meinsportradio.de rezensiert uns mit iTunes, bei iTunes mit 5 Sternen. Mein Name ist Kevin Schorren. Ich bin raus. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war jetzt hier auch schon wieder 2 Stunden, fast. Also länger als das Monsterrennen selbst. Also das ist ein Mehrwert, das ist unfassbar. Wirklich. Hoffe, es hat euch wie gesagt gefallen. Kommt in unsere Facebook-Gruppe. Starting with F1 Fans. Ja, ist eine geschlossene Gruppe, aber wir lassen jeden rein. Also einfach Anfrage stellen und da wird auch immer ganz, ganz fleißig diskutiert über diverse Dinge, über das Rennen, über Fahrerwechsel, über über alles, was mit der Formel 1 zu tun hat. Also kommt da gerne rein. Ich würde mich natürlich freuen, dann, wenn ihr die Vlogs guckt, ja, von Nico, wenn sie dann draußen sind. Ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wieder hören. Ihr könnt uns auch übrigens auf Instagram folgen. Also auf Instagram haben wir keine Starting Grid Seite, aber ihr könnt natürlich Kevin und mir folgen. Kevin, wie heißt du da?
Kevin_Scheuren.
So, und ich heiße Ole_Waschkau. Also das kriegt ihr hin. Ja? würde ich mich sehr freuen. Und
sind wir dann die Unterstriche?
Die 3 Unterstriche, ja. Machen so Hörspiele dann, so wo wir so Fälle in der Formel 1 lösen.
Ist der dritte Unterstrich dann der dritte Unterstrich der freie Posten bei Toro Rosso?
Ja, genau. Was? Recherchen und Archiv Brandon Hartley. So sieht's aus.
Sehr schön.
Also ist es, glaube ich, alles gesagt. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.